Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, lieber Patrick, du alte Kuh. Zum Geburtstag viele große schwarze und weiße Schwänze.
Oh, das ist so schön. Vielen Dank.
Alles, alles Liebe zum Geburtstag, lieber Patrick. Heute wirst du 44 Jahre alt.
Du Arschloch. Ich werde, warte, wie alt werde ich? Ich werde heute 30G. Ich werde 30G.
Stadtland. Stadtland. Der Podcast. Stadtland.
Und trotzdem jetzt auch an alle anderen herzlich willkommen zu
Stadtland Schwul, eurem neuen Lieblingspodcast aus Bielefeld.
Ja. Bin ich dabei?
Ja. Bielefeld, ist nicht Bielefeld die Stadt, die es gar nicht gibt?
Doch, Bielefeld gibt's.
Nee, ich weiß, aber es gibt doch eine Stadt, wo man sagt, die gibt's überhaupt gar nicht.
Ah,
ich glaube,
okay.
Das ist Bielefeld.
Das ist Bielefeld.
Mhm. Ja. Man sagt, wo Bielefeld eigentlich ist, da ist eigentlich ein schwarzes Loch.
Ja. Ja. Ach, ich find's super schön, heute mit euch allen und mit unseren Hörern meinen Geburtstag zu feiern.
Ja.
Denn heute ist es soweit.
Ja.
Es ist so schön.
Ja.
Ich hoffe, die Sonne scheint gerade.
Heute bist du 37 Kilometer weit entfernt vom nächsten Pimmel.
Das glaube ich auch. Die sind sehr weit weg und ich hoffe, ich schaffe, ist es schon Halbmarathon? Ich schaffe den Halbmarathon dahin zum nächsten Pimmel. Und es ist Patrick. So eine tolle, wunderschöne Folge, dass wir heute auch einen wunderschönen, tollen, supergeilen, genialen Gast haben, sprich Geburtstagsparty ein bisschen.
Ja.
Ja.
Illegalerweise.
Illegalerweise. Genau, die illegale Geburtstagsparty. Wie lustig. Das ist echt gut.
Das ist ein illegaler Rave.
Ein illegaler Rave, genau. Mhm.
Ja.
Legal, illegal, alles ist egal, denn man wird nur einmal
37. Dürfen wir denn schon verraten, jetzt in dieser frühen Minute schon, wer unser Gast ist?
Nee, das behalte ich nur eine Überraschung. So wie ich auf meine Geschenke warten muss heute, die ich alle hoffentlich kriege.
Der Amazon-Gutschein.
Die ich alle kriege, müssen die Menschen auch noch warten, wer nachher bei uns zu der Gast ist.
Okay.
Aber wir fangen ja immer an mit unserem Spiel. Leute, die uns vielleicht noch nicht so lange kennen und fragen immer, was ist denn das A bis Z-Spiel, warum spielten die das immer? Das Ding ist, unser Podcast heißt der Stadtland Schwul und Stadtland Schwul ist eine Abhandlung von Stadtland Fluss und wir spielen sozusagen Stadtland Fluss und nehmen immer einen Begriff, wie zum Beispiel, da gibt es ja dann Beruf, da gibt es dann alkoholisches Getränk, da gibt es dann Berühmtheit und über diesen Begriff spielen wir dann dieses Spiel.
Genau, und das hat, und Stadtland Fluss, das Spiel hat quasi Patrick nach langen Überlegen und langen Brainstorming dann in grandioser Weise in A bis Z Spiel umbenannt.
Genau. Mhm. Aber es hängt zusammen letztendlich mit Stadtland Fluss.
Ja.
Ja. Mhm. Aber man kann ja das Spiel nicht so nennen, wie wir unseren Podcast nennen, Stadtland Schwul, das wäre ein bisschen blöd. Ja. Egal, aber jetzt habe ich es nochmal erklärt für die Leute, die sich immer fragen, was machen die dann immer für ein A bis Z Spiel? Also ihr könnt ja,
ich glaube, die fragen sich noch ganz viel mehr, was wir eigentlich da für einen Scheiß machen.
Man aber könnte ja eigentlich mal alle unsere Rubriken, die wir sozusagen hatten, da könnte doch irgendjemand mal dieses Stadt-Land-Fluss spielen mit allen unseren Rubriken, die wir da hatten und mal gucken, was bei denen rauskommt. Das wäre doch mal lustig.
Das würde mich auch mal interessieren.
Wir sind, glaube ich, bei Folge Nummer 40 oder 41.
Ja.
Und wenn man überlegt, dann hat man 41 Spalten. Krass. Ich habe mir heute etwas gewünscht und zwar habe ich Geburtstag als Oberbegriff. Ja.
Ja.
Und ich würde sagen, du fängst heute an. Ich lasse dir den Vortritt.
Okay.
Ah.
Stopp.
K.
Mit K, mit Geburtstag. Ich nehme mal Kuchen, deshalb sag du was zu Kuchen.
Kuchen, zu Geburtstagskuchen. Ich muss ja sagen, ich bin ja so eine Süße, ne?
Ja.
Ich bin ja ein Kuchenesser.
Ja.
Ich bin ja nicht so salzig, ich bin ja eher süß.
Mhm, ich bin
und salzig. Wenn man mir eine persönliche Freude machen möchte, dann sollte man mir einen Kuchen backen.
Mhm.
Da freue ich mich persönlich sehr drüber. Da hast du mir auch an meinem Geburtstag nämlich einen ganz tollen gekauften Zitronenkuchen mitgebracht. Ja. Aber der war sehr lecker.
Ja.
Da haben wir draußen auf meinem Balkon gesessen und haben Kuchen gegessen.
Ja, das stimmt.
Ja, also ich esse sehr gern sehr viel Kuchen.
Ja?
Ja.
Ich kann zu Kuchen sagen, mein absoluter Geburtstag und Lieblingskuchen, der ist Rhabarberkuchen. Und ein Rhabarberkuchen mit immer so einer schönen Baiser-Schicht obendrauf, so richtig schön knackig. Und jetzt in diesem Jahr habe ich mehrmals diesen Kuchen für mich selbst schon gebacken, für meinen Geburtstag jetzt auch oder davor, weil das so schöne Erinnerungen in mir auslöst. da erinnere ich mich an Mama und die Kindheitszeiten und es ist so Frühling, meine Geburtstagszeit, es gibt Rhabarber aus dem Garten, da kommt der leckere süße Baiser drauf, dann riecht immer alles nach Flieder, es ist, gibt mir ein wunderschönes Gefühl.
Wusstest du, dass Rhabarber ein Gemüse ist?
Nee, das wusste ich nicht.
Rhabarber ist ein Gemüse.
Rhabarbergemüse?
Ja.
Ah, okay. Obwohl ja, Obst kann es ja nicht sein.
Ist Gemüse.
Ja. Ach, wieder was gelernt. Ja. Und es gibt halt unglaublich wunderschöne Gefühle, gehen da in mir auf, wenn ich Rhabarber esse.
Oioioi.
Ja, und ich mag das ja auch so ein bisschen säuerlich. Dieses säuerlich, ja, mit diesem
mag das
Süßen,
auch. Mag
das ist
auch.
Sehr, sehr geil.
Mein Lieblingskuchen ist neben jeglicher Form von Hefekuchen, ja, die ich ja sehr, sehr gerne esse,
ja,
ist mein Lieblingskuchen Frankfurter Kranz.
Ah, mh.
Mit dieser Creme und mit diesen Nüssen.
Mhm. Ja, wow. Ich sehe dich ganz oft mit Frankfurter Kranz.
Ah, das sind andere Geschichten.
Patrick, du bist ein lustiger Vogel. Du bist lustig, Patrick. Dich töte ich wie immer zuletzt.
Ja, Frankfurter Kranz ist mir manchmal schon ein bisschen so süß.
So süß?
So süß, ja.
So süß. So süß?
So süß. So süß.
Nee, geht nicht so süß bei mir.
Ja,
geht gar nicht.
Und diese komischen Plastikkirschen, die oben drauf sind, die mag ich.
Nur die Plastikkirschen, die mag ich auch nicht. Aber den Nüssen und mit dieser geilen, ich mag diese steife Creme.
Ich habe ja für meinen Ex auch zu seinem 40. Geburtstag so eine mehrstöckige Torte gemacht. Ich wollte so eine Regenbogentorte machen. Das Ding ist, die Farben, die er nur noch da hatte, ich habe ja seine Farben benutzt, ich habe ja keine Farben, weil die
natürlich,
keine
Patrick, genau. Natürlich.
Die Farben, die er nur hatten, waren gelb, grün, blau und keine Ahnung, so ein komisches Dunkel. Lila. Und man hat den Kuchen aufgeschnitten und was dann rauskam, waren keine Regenbogenfarben, das war so eine traurige braun-beige Variante.
Aber Patrick.
Und er hat sehr lecker geschmeckt, aber.
Aber Patrick, bei Kuchen ist immer so, der muss nicht gut aussehen, der muss nur gut schmecken.
Ja. Gut. Dann bin ich dran.
Ja. Stopp.
P.
P. Party.
It's my party in the morning, I want you. Ah. Ja, dieses Jahr fällt die Party ja leider flach wegen den blöden Kontaktbeschränkungen. Aber ich bin eine Person, die sehr gerne meinen Geburtstag feiert. Es gab mal eine Zeit lang, da dachte ich so, oh, ich bin so ein bisschen Emo, ich brauche meinen Geburtstag nicht feiern, das ist total blöd.
Hast du auch so eine geile Frisur, eine Emo-Frisur gehabt?
Aha, was ist eine Emo-Frisur?
Na, so schwarz, nee, so ein Spoiler mit so bunten Dinger drin und so, das ist so.
Nee, das hatte ich
nicht. Oder so ein Nackenwärmer.
Nee, das hatte ich nie. Nee.
Oder so ein Assi-Nacken, wenn hinten so hochrasiert ist, weißt du, wenn vorne lang und hinten hochrasiert, so ein Assi-Nacken.
Doch, das hatte ich mal, ein Assi-Nacken, das war mal trendig, Mitte 2000er oder so, aber die waren nicht schwarz gefärbt.
Also das haben wir im Saarland ja mal Assi-Nacken genannt, ich weiß nicht, ob das wirklich so genannt wird, aber
hinten
wir haben
kurz,
das so
vorne
genannt.
Lang.
Vorne lang, hinten kurz, ja, hast du gesagt?
Ja, hinten kurz, vorne lang. Ich hab's von hinten wieder aufgesattelt. Und Party habe ich dann das eine Jahr gesagt, ich mach's nicht und lass es total low level und ich gehe auch arbeiten und alles. Und abends war ich dann nur mit meinem damaligen Freund was essen und dann war's das. Dann sind wir vom Essen nach Hause gefahren und waren dann im Bett. Und dann ich so, wollte dann noch irgendwie ein kleines alkoholisches Getränkchen auf dem Balkon nehmen und dann er dann so, nee, er geht jetzt schlafen und das war's dann. Und dann bin ich ins Bett oder saß dann noch alleine, habe es alleine getrunken bei mir auf dem Balkon. Da dachte ich, das war der blödeste Tag, den ich jemals hatte. Ich werde immer meinen Geburtstag feiern in irgendeiner Form. Ich gehe nie arbeiten an meinem Geburtstag.
Ja, ich auch nicht.
Nee. Mache ich nicht mehr.
Das macht doch gar keinen Sinn.
Nee, weil das ist auch so blöd. Die Kollegen vergessen es dann immer und dann hat man Patienten, die man behandelt und dann fragen die, ja, wie geht's ihnen, was geht denn ab? Und dann kann man sagen, ich habe heute Geburtstag und dann fühlt man sich total doof.
Nee. Also ich habe auch andere Sachen zu tun an meinem Geburtstag als arbeiten.
Ja.
Ja.
Das fällt mir ein.
Ja. Zur Party und Geburtstag fällt mir ein, dass meine liebe Freundin Katrin hat mal an einem meiner Geburtstage mir eine Überraschungsparty geschmissen.
Oh, wow.
Das habe ich noch nie gehabt.
Ja.
Ich war im Saarland zu Besuch, da hat sie noch in der alten Wohnung gewohnt. Und ich war dann an dem Tag zu meinem Papa gefahren zum Kaffee trinken.
Mhm.
Genau. Und bin dann da zurückgekommen und mich kann man ja super leicht reinlegen. Ich glaube ja alles, mir fällt auch nichts auf. Mir merke auch keine komischen Dinge oder irgendwas geht und dass irgendwas vorgeht. Ich merke sowas nicht.
Ja.
Und bin nach Hause zu der gekommen und komme rein. So, hi, wie war's denn beim Papa? Und ich habe ein bisschen geredet. Und ich habe ja immer mein eigenes Gästezimmer bei der immer schon gehabt.
Mhm.
und gehe in dieses Gästezimmer rein und die hatte halt alle meine Freunde, also unsere gemeinsamen Freunde, halt mein Ex-Freund war auch da und meine Freundin Melanie aus Hamburg, das ist ihre ehemalige Schwägerin und also alle Freunde gemeinsam, die wir haben, hat sie und die waren alle in dem Gästezimmer. Ich bin da rein, da gibt es ein Video davon. Ich bin da rein, die haben Überraschung gesagt, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so erschrocken wie in dem Moment, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Ich habe geschrien wie ein kleines Mädchen und ich war so überwältigt, dass ich anfing zu weinen.
Oh, wow.
Weil das so, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, dass die das macht für mich.
Ja.
Das war ein tolles Geschenk. Das war wirklich eine tolle Party. Wir haben gelacht, wir haben gegessen und sie hatte Kuchen gemacht und hat es gekocht und es war, wir haben gegrillt und es war ein ganz, ganz toller Tag.
Ich glaube, das hätte ich, also ich hatte noch nie, für mich wurde noch nie eine Überraschungsparty gemacht, aber ich glaube, das ist auch etwas, also liebe Leute, liebe Freunde, ihr könnt mir gerne mal eine Überraschungsparty schmeißen.
Nee, das war wirklich, cool. Also da habe ich mich massiv drüber gefreut.
Ja.
Ja.
Ja, cool.
Mhm.
Gut.
Liebe Grüße an Katrin. Die hört ja immer brav auch zu.
Ja, ich grüße mal mit. Und ich grüße alle lieben anderen Menschen auch, die zuhören.
Die heute Geburtstag haben.
Ja, vielleicht haben auch viele unserer Hörer heute Geburtstag. Schreibt mir mal. Schreibt mir mal, dann kann ich euch auch alles Gute schicken.
Wie die Queen. Ich sag ja nochmal, ich habe ja am gleichen Tag wie die Queen Geburtstag. Und das war mal so, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber früher, meine Mutter war ja großer Royals-Fan. Mhm. Und es war früher so, wenn du am gleichen Tag wie die Queen Geburtstag hattest, konnte man da hinschreiben.
Mhm.
Und dann hat dir die Queen, natürlich was hat die Queen persönlich, aber irgendjemand aus dem Buckingham Palace hat dir zu deinem Geburtstag einen persönlichen Geburtstagsgruß der Queen geschickt.
Ach, wow.
Ja, habe ich noch zu Hause die Karte.
Am heutigen Tag haben wenig berühmte Leute Geburtstag, aber gestern hatte irgendjemand ganz berühmtes Geburtstag. Ich weiß nicht mehr, was war. Meine Kollegin hat mir diesen Zettelchen so hingelegt, weil sie gesagt hat, wer hat denn an deinem
Claudia Obert.
Die hat Geburtstag.
Die weiß ich nicht.
Könnte ja
sein. Oder Carina Spack. Oder Matthias Marzipane, wie heißt er? Mit den weißen Zähnen, die aussehen wie weiße Bartkacheln auf den Zähnen.
Muss ich gleich husten.
Wie die Sirenik gesagt hat, die sieht aus, als hätte er weiße Bartkacheln auf den Zähnen.
Oh mein Gott, ich habe gerade
gehustet. Oder Tippex.
Darf man doch gar nicht mehr husten.
Husten?
Mhm. Ach so. Das sind die Pollen, die hier rumfliegen. Egal. Dann gucken wir mal, ob wir unseren Gast schon gleich zuschalten können, herschalten und mit unserem Gast gleich reden können. Deshalb hören wir uns gleich mit unserem Gast.
Tschüss.
So, wir haben ja vorher schon versprochen, dass ich einen Geburtstagsgast kriege und der Geburtstagsgast ist gekommen. Und wen hast du mir denn besorgt hier zum Geburtstag?
Die oft kopierte, selten erreichte, wundervolle Barbie Breakout.
Yay!
Herzlich willkommen bei Stadtland Schwul, liebe Hallo. Barbie.
Herzlich willkommen bei uns. Ich finde es super toll, dich da zu haben. Eine bekannte Drag Queen aus Berlin und auch weltweit, eine Fighterin für Queer Rights und Advocate für unsere Szene. Ich finde es wunderschön, dich endlich bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank für die Einladung. Ja. Ich freue mich sehr.
Und du warst ja auch schon mal bei uns im Podcast. Und zwar hatten wir ja mal eine Drag-Folge gemacht, wo ich dir auch eine Frage gestellt hatte.
Mhm. Ja. Ja, und auch Barbie ja auch eine sehr, sehr gute DJ war.
War.
War. ich zu Barbie sehr oft, ihren Beat sehr oft getanzt habe bei der GMF.
Haben wir alle.
Genau. Aber bevor wir jetzt groß einsteigen und dich mit Fragen bombardieren werden, wollten wir mit dir ein kleines Spiel spielen.
Oh, exciting.
Mhm. Okay. Damit die Leute dich ein bisschen kennenlernen können.
Ich bin aufgeregt.
Und zwar kennst du das Spiel Entweder oder? Du musst dich entscheiden für etwas.
Okay.
Okay? Okay.
Also wir nennen dir quasi zwei Begriffe und du musst dich spontan für eins entscheiden.
Ja, ja, ja.
Geil. Ne, kennst du?
Ja.
Kannst auch gern was dazu sagen, wenn dir was einfällt. Also irgendeine kurze Begründung, ne?
Ja.
Wenn du magst.
Aber da gucken wir beim Spiel. Ich fange an. Comedy oder Drama?
Drama.
Okay. Drag Race oder Queen of Drags?
Ganz klar Drag Race.
Okay.
Ich bin Fan der ersten Stunde. Ich habe jede Folge, glaube ich, 10 Mal gesehen. Es ist furchtbar schwer. Drag Race.
Drag Race, okay. Lace Front oder Pussycat?
Girl, is that even a question? Lace Front.
Obwohl ich ja wirklich auch Pussycat mag.
Ich liebe Pussycat, ich kann es nur nicht tragen.
Ja, also Pussycat muss man ja sagen, Pussycat sind diese kurzen, Kurzhaarperücken quasi.
Pussycat Wigs kannst du, you can only pull it off, wenn dein Gesicht wirklich fein ist und du relativ feminine Züge hast. Ich sehe damit aus wie Trucker. Das geht nicht. Onkel Ralf in Drag, der Damenwäscheträger. Nein.
Okay.
Ich war dran. Pass auf, Barbie. Lashes oder Nägel?
Lashes dann doch.
Lashes?
Also ich mag gerne beides, aber Nägel ist bei mir der eine Schritt, den ich weglasse, wenn ich wirklich keine Zeit mehr habe. Lashes müssen sein.
Das geht ganz vielen Drag Queens, glaube ich, so tatsächlich. Weil
braucht
im Gesicht,
halt auch Zeit.
Ja, ne? Weil im Gesicht, da sieht man ja sofort, und die Hände kann man noch irgendwie, Handschuhe anziehen zum Beispiel, machen dann viele, ne? Ja.
Ja, wollte ich gerade eben sagen, da gibt es doch diese Handschuhe, wo die Nails schon draufgepresst sind, da könnte man die kurz drüber ziehen.
Unicorns Poop Glitter heißen die herstellen. Und die sind super, die sind allerdings auch sehr teuer und man hat sie halt so tot gesehen. Ne? Also mittlerweile ist es halt dieser AB Crystal Look, dieser Art von Swarovski, die da draufklebt. Also nach einer 2 Staffeln Drag Race mit Trixie Mattel rauf und runter hat man es halt gesehen.
Mhm. Okay, feiern oder chillen?
Das ist für mich ein und dasselbe. Ich feiere am liebsten zu Hause, das, was Leute dann chillen nennen. Das ist für mich das, was ich am meisten liebe.
Das ist gut, man verbindet die guten Sachen. Yeah. Bibi Blocksberg hat nämlich ihren Besen nach ihrem Lieblingsgericht benannt.
Genau,
weil das nämlich ihr Lieblingsessen ist. Wie ihr Papa gesagt hat, du musst 2 Dinge, die du besonders gern hast im Leben, kannst du damit verbinden.
Deswegen habe ich als Kind mein Bett Sonnenblume genannt, glaube ich. Weil ich das beides total gut fand und totaler Bibi Blocksberg-Fan war.
Oh, ich auch.
Yeah.
Ich nicht. Passend zum Thema, süß oder salzig?
Sauer. Tendenziell aber salzig, lieber als süß. Ja.
Geld oder Liebe?
Ach, Girl. natürlich tendenziell Liebe, aber darauf sollte man auch kein Haus bauen.
Sorry. Passend zum Thema, Gold oder Silber?
Muss ich entscheiden, Sie sich jetzt.
Silber.
Silber. Gut.
Bin ja großer Goldfreund geworden. Ich war früher auch mal Silber. Mm. Und mittlerweile mag ich auch Gold. Mm. Tatsächlich.
Same.
Ja, so ein bisschen, ja.
Aber wenn ich mich jetzt für eins entscheiden müsste, für den Rest meines Lebens, wäre es wahrscheinlich doch.
Ich auch, ja, ich auch.
Nee, bei mir wäre es immer Gold, ist gut angelegt. Hey, wenn du überlegst, Bankenkrise, das Geld wird entwertet, ein Gold.
Du materialistisches Mädchen.
Richtig. Und auch nicht jeder hat das Vermögen, so wie du, sich echten Goldschmuck zu kaufen.
Passt super. Alles Erbe. Schwanz oder Arsch?
Schwanz.
DJ oder Moderation?
Das ist eine schwierige Frage. Ich lege ja nicht mehr auf. Insofern fällt DJ für mich eigentlich flach. Ich habe aber große Hemmung und großen Respekt vor Leuten, die wirklich gut moderieren können, das ist sehr schwer. Es ist eine Kunst, die man beherrschen muss. Ich neige dazu, zu sehr in die Tiefe abzudriften. Und das ist dann, oft wird es dann sehr schwer und behäbig und düster. Und das ist, glaube ich, für die meisten Partys nicht gewünscht.
Okay. Live oder Aufzeichnung?
Live. Ich mag live.
Facetune oder Snapchat?
Facetune.
Sehr gut, würde ich auch sagen.
Ja, ich hätte Snapchat gesagt. Oder halt den Insta-Filter hätte ich genommen.
Facetune
ist zu kompliziert.
Ich finde, also Facetune 1 war ja super simpel, ehrlich gesagt. Facetune
2
ist einfach, muss man dann kaufen und es ist bescheuert und es ist blöd. Und Snapchat, das ist so wie jetzt TikTok. I don't get it. Ich habe es versucht. Ich habe auch TikTok versucht. I just don't get it.
Ich verstehe es auch nicht. Ich habe auch Snapchat. Ich benutze Snapchat immer nur, wenn ich Promo für unseren Podcast mache, für diese Filter.
Ja.
Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie irgendjemandem eine Message geschickt oder eine erhalten von irgendjemandem. Doch, ich habe euch erhalten mit Schwanzbildern. Aber das habe ich nie drauf geantwortet. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Ich will es auch nicht wissen. Ich bin es nur für die Filter.
Schwanzbilder mit Facetune? Kann man die tunen?
Mit Öhrchen. Mit Öhrchen dran.
Snapchat.
Und Katzenhaaren.
Nicht mit Facetune. Snapchat, Patrick.
Samstag oder Sonntag?
Samstag?
Okay.
Warum Samstag?
Weil man da noch einkaufen kann.
Und man hat noch einen Tag vor sich, den man frei hat.
Ja.
Stimmt. Tanga oder Jockstrap?
Weder noch.
Also ich meine, selber tragen oder gut finden bei jemand anderem?
Weder noch.
Weder noch. Nackt.
Ja, oder Boxers.
Ja, ja.
Hässliches Lachen und gute Zähne. Oder ein gutes Lachen und hässliche Zähne?
Oh, das ist eine gemeine Frage. Ich bin totaler Zahnfetischist, aber hässliche Sachen finde ich auch ganz eklig. Vielleicht halt einfach die
Entscheiden
Fresse.
Entscheiden Sie sich jetzt.
Okay, jetzt muss man davon ausgehen, ob du die beiden Shows kennst. Prinz Charming oder Promis unter Palmen?
Ich habe keine Folge jeweils gesehen, insofern habe ich da keine Meinung zu.
Okay.
Ich finde es aber super, dass es eine schwule Dating-Show gibt, insofern Prinz Charming, fuck it.
Nie wieder Kino oder nie wieder TV?
Da ich alle meine Kinofilme im TV angucke, nie wieder Kino.
Okay, ähnliche Frage. Gutes Buch oder guter Film?
Gutes Buch.
Okay. Kinder oder Haustiere?
Haustiere.
Same.
Und meine Haustiere sind ja auch ein bisschen wie meine Kinder. Meine zwei Katzen sind.
Also zwei Katzen.
Ja, okay. Ja, es ist ganz schlimm.
Also bist du eher Katzenmutti oder Hundemutti? Katzenmutti,
Katzenmutti eindeutig. Ja, okay. Ich mag Hunde, aber ich mag den Geruch nicht. Und auch wenn die sauber sind, riechen die ja irgendwie trotzdem. Und nee.
Das stimmt, ja.
Und nee.
Glatt oder Bart?
Bart. Ich mag Bart. Mhm.
Liebe oder Sex?
Ach, also diese Liebesfragen hier, das ist ja furchtbar.
Wir sind ein Liebespodcast.
Wirklich?
Ich bin hoffnungsloser Romantiker und ich will das immer gerne wissen, wer ist Jesus. Noch…
Na, ich nicht. Immer Sex.
Also für mich spielt Sex keine große Rolle momentan, aber Liebe eben auch nicht. Ich würde jetzt Liebe mal aus dem romantischen Feld rausnehmen und auch familiäre Wahlfamilie und so, dann ist es definitiv Liebe.
Okay. Ein Jahr kein Sex oder ein Jahr keine Selbstbefriedigung?
Also ich habe wahrscheinlich schon ein Jahr keinen Sex gehabt, insofern I'll take that one. Okay. Selbstbefriedigung ist wichtig.
Eine Klatschzeitschrift oder Trash-TV?
Trash-TV.
Küssen oder blasen?
Oh, come on, das ist gemein. Also… Ich werde nicht hart, wenn mich jemand bläst, aber ich werde sofort hart, wenn ich gut küsse, insofern küssen.
Mhm. Jogginghose oder Jeans?
Jeans.
Mhm. Oh, wir hätten beide Jogginghose gesagt.
Ich habe aber Jeans mit einem Jogging.
Aber mit so einem Bistretch. Ja, du bist schlau. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach so, Studium oder Ausbildung?
Studium. Mhm. Ich habe keins, aber ich finde es gut.
Ich keins. Kylie oder Madonna?
Kylie.
Kylie Jenner oder Kylie Minogue?
Minogue, bitch.
There's only one Kylie. Gloria Viagra oder Nina Queer?
Gloria Viagra, gar keine Frage.
Das wusste ich auch.
Come on.
Ich meine, wer würde denn Nina Queer sagen?
Dazu möchte ich mich nicht äußern.
Ich mich auch nicht eigentlich.
Wir haben uns jetzt dazu geäußert. Dem Herz folgen oder dem Verstand folgen?
Ich folge fast immer dem Verstand, aber es ist, glaube ich, andersrum auch gut.
Ja. Hässliches Gesicht oder guter Body oder nicht so guter Body und schönes Gesicht?
Schönes Gesicht.
Ja. Mhm. Hab ich auch genauso gesagt.
Ja.
Das sagt ja jeder, aber es gibt Leute hier, diese ganzen Shrimps oder wie heißen die, die halt ein hässliches Gesicht haben, aber dann so viel trainieren gehen, damit sie dann überhaupt noch, das hat so einen Namen in Australien.
Butterface.
Heißt das Butterface? Ich glaube, das heißt irgendwie Shrimp.
She's got a gorgeous body, Butterface.
Das stimmt, das ist auch gut. Und Shrimp heißt, wenn man den Kopf wegmacht und wegwirft, aber den Körper isst man.
Ah, okay.
Deshalb
heißt ich kenne so Leute, tatsächlich.
Ja, ich auch.
Immer die Wahrheit sagen oder immer lügen?
Natürlich immer die Wahrheit sagen.
Gutes Aussehen oder guter Charakter?
Guter Charakter.
Mhm. Heirat oder wilde Ehe?
Wilde Ehe.
Zufall oder Schicksal?
Kann man das…
Schicksal ist, wenn es vorbestimmt ist und Zufall ist, wenn es einfach passiert.
Ja, aber was ich lieber mag oder woran ich eher glaube? Ja.
Was du einfach spontan Zufall. Dir einfällt.
Zufall.
Okay. Hast du noch? Nee. Hast du noch? Ich habe noch einen Satz, den du noch vervollständigen solltest. Wenn ich 1 Million Euro gewinnen würde, dann?
Dann würde ich 900.000 davon anlegen und mit 100.000 Spaß haben.
Oder sind wir dann eingeladen?
Natürlich.
Wenn du einen Tag mit einer prominenten Person verbringen könntest, wer wäre das?
Marilyn Manson.
Oh, das ist besser großer Marilyn Manson, wenn das weiß ich.
Ich liebe Marilyn Manson.
Ist es nicht… I will be dying here in my arms tonight. Ist das nicht der?
Nein.
Das ist nicht Marilyn Manson. Wie hieß denn der? Ach, das war Him. Oh, ich habe das Lied auch ganz falsch gesagt. Okay. Die habe ich verglichen.
So ein Teenie Heartthrob. Also ich bitte dich.
Aber Him hat. Nee, Him und Marilyn Manson sind nicht die gleichen. Gell?
Nein.
Was hat Marilyn Manson für ein Lied? Mach mal eins.
Also Dope Show, I Don't Like the Drugs, but the Drugs Like Me, okay, Antichrist Superstar.
Da fällt es gibt mir jetzt so viele. Okay. Okay.
Das war der mit den Titten auf dem Cover, weißt du? Mit diesem weißen Anzug.
Aber wer war Him? War Him nicht auch so ein
Der war ein Androgyner, der hatte lange Haare und ein bisschen Eyeshadow. That's not the same thing.
Ah, okay. Sorry, da war ich nur sehr jung, als das rauskam, deshalb.
Das eine hat intellektuellen Anspruch, das andere ist visuell pleasing.
Genau, siehst du? Wenn ich zu meinem 6-jährigen Ich sprechen könnte, würde ich sagen:
Lass dir nicht einreden, dass du komisch bist. Du bist gut so, wie du bist. Und es bleib im Ballett. Ja.
Oh. Ja. Wenn du eine Superkraft haben könntest, also wie ein Comicheld quasi, was wäre deine Superkraft?
Wenn ich meine aussuchen könnte?
Ja.
Oh. so viel zu essen, wie ich will, ohne zuzunehmen.
Ja.
Gibt's bei dir auch immer so, wenn du eine Superkraft hast, was dein Kryptonit sozusagen ist, weil alle Superhelden haben ja irgendetwas, ja, das sozusagen die ganze Superkraft aufhebt. Ja. Was wäre das dann?
Schmatzen, das ist es im
echten Leben. Okay, du könntest alles, was du machen, aber du schmatzt dann halt ganz
schön. Nee. Wenn ich Schmatzen höre, dann geht alles weg, dann raste ich aus.
Okay.
Ja. Nee, damit kann man mich schwächen.
Wenn meins wäre, nämlich alle Sprachen der Welt verstehen und sprechen zu können, aber ich könnte das immer nur so gut sprechen, wie die Person, die mir gegenüber sitzt, das auch sprechen kann. Also sprich, wenn ich mit einem Spanier habe, der muttersprachlich Spanisch ist, kann ich so gut sprechen, aber wenn das jetzt jemand ist, der es gelernt hat, könnte ich es dann nur so sprechen, mit dem ich mich dann unterhalte.
Das ist aber kein schlimmes Kryptonit.
Das wäre halt mein Kryptonit. Und ich könnte ja immer nur auf eine Sprache zugreifen, wenn eine Person in diesem Raum wäre. Das wäre so mein.
Ja, aber warum würdest du.
Ist halt so eine Limitation.
Sprache sprechen wollen, die keiner spricht.
Ich weiß, aber das wäre nur so eine Limitation. Sonst hättest du ja ein Superbrain und könntest jede Sprache immer anwenden, auch wenn die Leute nicht da sind.
Ja.
Das wäre sozusagen mein Kryptonit. Ich hätte nicht die volle Supermacht über die Sprache. Da gibt es so einen Downfall.
Okay.
Ja.
Das ist aber ein sanfter kleiner Downfall.
Ja, aber.
Immerhin.
Was wäre denn deine Superkraft?
Warst du unsichtbar sein, habe ich doch damals gesagt. Doch, ich glaube, ich habe unsichtbar sein gesagt. Obwohl ich dann im Nachhinein dachte, eigentlich will ich das gar nicht wissen. Weil ich dachte, so kann ich mal jeden belauschen, der bei mich redet. Aber will ich gar nicht wissen.
Nee, da bin ich auch von weg. Ich habe früher auch gerne, also ich wollte mal alles wissen. Und mittlerweile bin ich auch, ich will gar nicht wissen, was über mich geredet wird.
Ja, ich glaube, ich würde mich gerne irgendwo hinbieben. Ja. Und dann müsste ich aber dann da für 4 Wochen bleiben. Ja. Das wäre dann quasi, also ich kann mich beamen, aber ich muss dann 4 Wochen, und wenn es dann scheiße ist, muss ich da bleiben.
Das heißt, du kannst keine Bank ausrauben, weil am nächsten Morgen, wenn der Tresor aufgeht und du da 4 Wochen
daheim
sitzt.
Genau.
Das ist cool. Ja. Das ist dann sozusagen dein Downfall-Kryptonit, wo du es nicht kannst.
Ich muss da bleiben, und wenn ich mich irgendwo hinbiebe, wo es dann super scheiße ist, dann muss ich da 4 Wochen bleiben, obwohl ich nicht will.
Das ist gut, das macht Sinn. Und RuPaul hat ja auch gesagt, it's none of my business what other people think about me. Das finde ich sehr schön. Das ist auch ein Satz, den ich mir immer wieder als Mantra sage.
Ja, muss man lernen, ne?
Ja, das ist wirklich unglaublich schwer.
Wirklich schwer, und das musste ich ja, da habe ich auch wirklich lange dafür gebraucht, um das zu verstehen, dass es mir egal sein muss.
Es gibt ja, also man kann über Drag Race sagen, was man will, und ich verstehe alle Kritik, die an der Show geübt wird, aber es gibt immer wieder diese Momente, wo ich zu Hause sitze und mir denke, wow, das ist eine Message, die wichtig ist und die ich vielleicht so auch noch nicht vorher gehört habe und über die ich jetzt mal nachdenke. Wir hatten gerade letzte Woche oder vorletzte Woche, gab es diesen Moment, wo sie einem Contestant erklärt haben, dass diese 100%ige Identifikation mit dem, was du als Künstler schaffst, und die Kritik daran dann auch 100%ig als Kritiker deiner Person zu nehmen, dass es natürlich ein Recipe for Disaster ist, ne? Dass man dann immer nur verletzt rauskommen kann. Und das ist eine Sache, über die ich zu der Zeit auch wahnsinnig viel nachgedacht habe. Und das ist wichtig, ne? Also gerade wenn du dich als Künstler, als Mensch raus in die Welt traust und Dinge tust und dafür kritisiert wirst. Ich habe das früher auch 1:1 auf mich bezogen, und das kann dich wirklich total zerstören. Das kann dir wirklich alles nehmen.
Ja.
Gerade in den heutigen Zeiten Social Media, wenn du da einmal durch die Scheiße gezogen wirst, das ist unschön.
Da muss man stark sein, genau. Mhm.
Jetzt haben wir ja sozusagen dich ein bisschen kennengelernt durch das Spiel, und die Leute haben ja ein bestimmtes Bild von dir. Aber wenn du dich vorstellen möchtest, also Barbie Breakout, wer ist Barbie Breakout?
In ein paar Worten runtergebrochen würde ich sagen, ich bin Aktivistin, ich bin Autorin, ich setze mich gerne für Dinge ein, die mir am Herzen liegen, und bin authentisch. Ich glaube, das ist mein Ding. Ich setze mich gerne für Dinge ein, von denen ich auch selbst betroffen bin. Ne? Ich bin spreche viel über HIV oder bin ja auch positiv.
Ja. Du warst ja schon mal Gast bei uns im Podcast, und zwar einer der ersten Folge, da hatten wir ja eine Folge über Drag, und da hatte ich dir die Frage gestellt, was Drag für dich bedeutet, und falls die Leute die Folge nicht gehört haben, könntest du die gerne nochmal hören, und du hattest eine ganz, ganz schöne Antwort gegeben, und zwar hattest du gesagt, kannst du dich noch erinnern, was du gesagt hattest?
Ja, ich habe, glaube ich, gesagt, dass Drag für mich, dass mir beigebracht hat, dass es meine Stimme verstärken kann, ne, wenn man Dinge sagen will in Drag, aber du hattest, glaube ich, was anderes.
Genau, du hattest dann erzählt, als Kind war es unglaublich schwer, dass du deine Rolle gefunden hast in der heutigen Gesellschaft, weil du dich nicht so richtig identifizieren konntest, was bin ich jetzt? Und Drag dir sozusagen das erste Mal die Möglichkeit gegeben hat, so zu sein, wie du bist, weil du nicht richtig wusstest, identifiziere ich mich jetzt Mann, bin ich Frau und alles.
Na, wir hatten halt damals nicht das Glück, dass wir die Terminologie hatten, die man heute hat. Ne? Wir hatten, es gab eben normal und es gab transsexuell, und ne, also zwischen dem, was wir heute als cis verstehen und als trans, gibt es ja nach heutigem Verständnis auch nochmal eine Myriade von verschiedenen Definitionen, und das hatten wir halt damals nicht. Deswegen war für mich der sich eindeutig nicht als kleiner Junge gefühlt hat, irgendwie der einzige Rückschluss, okay, dann muss ich eben trans sein, und habe damit mein ganzes Leben dann aber auch verbracht, das auseinanderzunehmen, mich auseinanderzunehmen, weil ich mich halt auch nicht hundertprozentig als Frau gefühlt habe. Und da kam dann Drag irgendwann ins Spiel, dass ich gesehen habe, ach komm mal, da, ich kann beides leben und ich kann ja mit beidem auch irgendwie happy sein und muss mich gar nicht entscheiden, ob ich jetzt A bin oder B.
Wie alt warst du damals, als du so, also das anfingst, dann dir darüber Gedanken zu machen, wie bin ich trans, bin ich hetero, bin ich, oder keine Ahnung?
Also gemerkt, dass ich kein kleiner Junge bin, oder ich habe gemerkt, dass ich ein kleiner Junge bin, da war ich wahrscheinlich 3 oder 4. So, ne, dass ich dann auch angefangen habe, Kleider zu tragen und
das ist sehr, sehr mich
Tina zu nennen. Naja, aber ich, ne, das ist ja so die Bewusstwerdungszeit, wo ja du dann irgendwie auch dich vergleichst und irgendwie guckst, wie sind ja andere. Mhm. Also 3 ist wahrscheinlich zu früh, wahrscheinlich 4 oder 5. So.
Aber warst immer noch sehr jung.
Ja, ja. Na, ich war frühreif auf jeden Fall. Ich habe auch sehr früh mit Sex angefangen, mit jedem, mit allem anderen Kram.
Wie alt warst du da mit Sex?
Ich würde sagen, ich habe, also so Doktorspieler, glaube ich, verstärkte, war wahrscheinlich 7 oder 8. Entjungfert worden bin ich mit 11. Also ja, she was early.
Und wie sind, wie, was haben deine Eltern gesagt? Wie sind die damit umgegangen, als du dann mit 5 gesagt hast, Leute, ich bin ein Mädchen?
Also ich glaube, meine Mom war das sehr recht. Die hat sich ein Mädchen gewünscht auch und hat auch, glaube ich, sehr früh festgestellt, dass ich einfach anders bin als mein Bruder zum Beispiel oder als die Kinder um uns rum. Und die hat mich da machen lassen, mehr oder weniger. Mein Vater hat das nicht gut gefunden, aber nicht, weil er sich jetzt, also nicht aus den Motiven, die man sonst so erwarten würde von einem Vater, dass er sagt, das ist aber kein richtiger Junge, und sondern der hat sich eigentlich eher Sorgen gemacht, was mir passiert, wenn ich so weiterlebe. Und ne, weil das in seinem Dunstkreis, in seiner Peripherie, glaube ich, auch nicht vorgekommen ist. Und der kannte wahrscheinlich auch nur dramatische und schlimme Bilder aus dem Fernsehen, was mit solchen Leuten wie mir passiert, und hat versucht, mir das so ein bisschen auszutreiben, aber jetzt nicht gewalttätig oder so.
Ja. Wo bist du aufgewachsen? Also wo kommst du her?
In Hessen.
In Hessen?
Ja.
Ah ja.
Ursprünglich, also, ja, aus Hofheim. Also es ist so mein Taunuskreis.
Ich habe ja in Hofheim gearbeitet. Was? Ich habe in der Main-Taunus-Privatklinik gearbeitet.
Nein.
Doch. 2 Jahre lang
sogar. Oh mein Gott, wo hast du gewohnt?
Ne, ich habe in Frankfurt gewohnt, tatsächlich, in Heddernheim.
In Heddernheim.
Ja, und bin dann immer nach Hofheim, ich habe da gearbeitet.
Oh.
Ja, 2 Jahre, ich weiß genau, es ist wunderschön, Taunus. Warst du schon mal im Taunus, Patrick?
Nee, war ich noch nie im Taunus.
Wunderschön, bin mit den ganzen, es ist ja eine Privatklinik, und ich bin mit den ganzen kranken Bankern und Geschäftsmännern aus Frankfurt immer da im Wald da oben, immer war ich, habe ich mal Laufgruppe gemacht. Ja, also ich weiß, wo der herkommt. Also sehr ländlich.
Ja, aber total schön. Ne?
Ja, voll schön.
Du bist in 20 Minuten in Frankfurt, aber es ist halt, du bist an diesen Hügeln.
Ja.
Und was mich da so fasziniert in der Gegend, du kriegst halt die Gezeiten so mit. Ne? Du riechst den Frühling, du riechst den Herbst, jeder Regenfall, durch diese ganzen Bäume, es riecht alles anders, es sieht anders aus. Es ist wirklich, wirklich schön.
Ja. Und wie war das dann für dich, wenn du dann so ländlich gelebt hast? Und wie war so die Reaktion von deinem Umfeld, auch von deinen Mitschülern oder von Freunden, als du dann sagtest, irgendwie, oder? Warst du da, war das so offensichtlich, oder bist du damit offen umgegangen? Hast du Leuten gesagt, irgendwie, Leute, ich fühle mich irgendwie anders, oder war das eher so ein Ding, was in deiner Familie sich abgespielt hat?
Das war eher innerfamiliär. Also wir sind damals, meine Eltern haben sich ungefähr zu der Zeit auch scheiden lassen, und dann hat mein Vater Hodenkrebs bekommen. Mhm. Und ich hatte, wie Kinder so sind, ich hatte sowohl die Scheidung auf mich bezogen, ich habe gedacht, ich bin da irgendwie schuld dran, und dann auch die Erkrankung. Mhm. Und hatte mir das dann damit, das hat mir das quasi ausgetrieben. Ne? Dann habe ich irgendwie, in meinem Kopf war das so abgespeichert, okay, weil ich meine Perversion ausgelebt habe, weil ich mich getraut habe, irgendwie das auch nach außen zu tragen, wie ich mich eigentlich fühle. Das ist jetzt die Bestrafung, dass die Familie auseinanderbricht und dass mein Vater dem Tode nahe ist, und habe dann deswegen das einfach verbuddelt und bin dann als offensichtlich schwuler, kleiner Junge dann eben so in die Schule. Aber das war natürlich auch, da gab es genug Hänseleien und Eltern, die ihre Kinder nicht mehr mit mir spielen lassen wollten, weil ich halt weird war, weil ich anders war, weil ich denen irgendwie so ein bisschen ein ungutes Gefühl bereitet habe, glaube ich.
Ja, das ist ja bei uns auch so. Wir sind auf dem Land groß geworden und glaube, auf dem Land als queere Person, ich glaube, weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Heutzutage ist es vielleicht ein bisschen einfacher, aber da mussten wir uns da auch so ein bisschen verstecken, und man wurde viel gehänselt und man hat ganz viel mitgemacht. Hm.
Du hast mal in Köln gewohnt, oder? Du hast doch, bevor du nach Berlin gekommen bist, hast du in Köln gewohnt, oder?
Genau, nach dem Abitur, also ein Dreiviertel,
Okay. Warst du da schon Drag Queen in Köln?
Ja.
Wann kam das so? In welchem Alter ungefähr?
Also ich würde sagen, ich glaube, mein erstes Mal in Drag im Club war ich dann mit 14, würde ich sagen.
Ach, echt? So früh schon?
Ja.
Ach.
14 oder 15.
Und wo war das dann?
In Frankfurt.
Mhm. Okay.
Ja, also es gab das Blue Angel, wo wir öfter hingegangen sind. Es gab das Construction 5, wo wir hingegangen sind. Und den Love Ball in der Music Hall. Das war damals die geilste Party eigentlich. Und da bin ich, glaube ich, das erste Mal in Drag. Ich hatte so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie der Laden hieß, Kaufrausch, glaube ich, auf der Zeil. Ich hatte so ein schwarzes Netzkleid, komplett durchsichtig mit so einem schwarzen Federkleid. Federkragen.
Großartig.
Und so eine schwarze Perücke mit so einem Stirnband, die gab es ja damals, weil wir keine Lace-Fronts hatten, gab es diese Stirnbänder. Und damit bin ich dann auf dieser Party rumgesprungen. Ja, das waren so die ersten Male. Und dann habe ich, meine Mutter hatte so einen Damenfrack, den fand ich ganz heiß, den habe ich irgendwann auch mal angezogen, bin dann zu Fuß in meinem Dorf einkaufen gegangen, aufgetranst, auch so 14, 15. Das waren so die ersten Gehversuche. Ich glaube, mein erster Kontakt dann wieder mit Drag, um das auch auszulösen, war, glaube ich, Nan Golden. Ich habe, ist eine Fotografin, die eben auch ganz viele Trans-Menschen und Drag-Queens in ihrem Umfeld fotografiert hat. Und die hatte, gab es ein paar Bilder. Das war das erste Mal, dass ich Drags gesehen habe, die eben nicht, die kein Witz waren oder die nicht tragische Figuren waren oder die nicht im Film sofort umgebracht worden sind, sondern die hatten Stolz, die hatten Schönheit, die hatten auch für mich was unglaublich Freies. Und das hat mich, glaube ich, einfach inspiriert und dann bin ich einfach selber los.
Wer war das damals?
Misty Day hieß die eine und wie die andere hieß, weiß ich nicht mehr.
Also waren das weltweit oder waren das so?
Nein, das waren einfach Leute aus ihrem Umfeld, die sie fotografiert hat in New York.
Ah, okay. Hast du auch so weltweit so ein bisschen geguckt, was so los ist? Zum Beispiel, uns ist damals eingefallen, wie hieß sie, Lilo Wanders?
Also weltweit ist ein bisschen weit, ne?
Ja, aber halt so ein bisschen jetzt nicht das nächste Dorf, sondern nicht weltweit.
Ich war mir lustigerweise bei Lilo nicht sicher, ob Lilo nicht doch eine Frau war. Das wusste ich damals nicht.
Okay.
Das habe ich heute noch, dass ich manchmal vor Leuten stehe und alle sind so, oh my God, she's obviously a man. Und ich bin immer so, wirklich? Ja. Ich glaube manchmal, ja. Ich weiß nicht, ob das kurzsichtig ist oder vielleicht sehe ich da mehr, ich habe keine Ahnung. Mary war nie mein Ding. Also ich fand es faszinierend, was da an Glitz und so möglich war, aber ich habe dann auch schon relativ früh, glaube ich, mitbekommen, dass ihr Partner Gordy, der ja an AIDS gestorben ist, dass sie das nicht an die Öffentlichkeit geben wollte und dass sie aber trotzdem bei jeder Show dann irgendwie immer den Traurigkeitssong ausgräbt, dass sie ohne Gordy nicht mehr weitermachen kann. Mhm. Aber die offizielle Version ist nach wie vor, dass sie an irgendwas anderem gestorben ist, an Lungenkrebs oder so. Und das fand ich, glaube ich, schäbig. Und das fand ich damals auch schon schäbig.
Okay. Mhm.
Ich habe ja immer gedacht, RuPaul hat ja einen Riesenhit mit Elton John. Meine Mutter war ja riesen Elton John-Fan und wir hatten damals, lief immer das Video und ich habe
Don't go breaking my heart.
Genau, und ich habe jahrelang und das immer gedacht, dass RuPaul eine Frau ist.
Ja.
Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, dass RuPaul Mann sein könnte.
Die sehen halt in Amerika anders aus.
Ja, ne? Das war so richtig, ich habe halt immer gedacht, so ja, krass, große Frau, ne? Aber Elton ist auch kleiner Mann und so. Ich habe mir da nie Gedanken gemacht, ich bin immer davon ausgegangen, dass RuPaul eine Frau ist.
Ja.
Und dann in Frankfurt kam es dann so, dass du das gesagt hast, hey, ich mach's nicht mehr privat und dann irgendwann ging es über, dass es dann irgendwelche Partys waren oder irgendwelche Hosts oder
Nein, das war ja, ich war 14,5, so, ne, 15, also vor dem Internat, das war einfach nur zum Ausgehen.
Zum Ausgehen.
Und dann war ich auf dem Internat, da habe ich mich auch ab und zu mal angemalt, aber auch jetzt nichts Wildes.
Und da muss man ja sagen, du warst ja auf der Odenwaldschule.
Ich war auf der Odenwaldschule.
Das ist, wenn man das nicht, wenn man über die Odenwaldschule nichts weiß, dann sollte man das jetzt genau jetzt kurz pausieren und googeln, was bei der Odenwaldschule da so abging.
Davon habe ich ja nichts mitbekommen, ne? Also kurze Info, Odenwaldschule war das erste reformpädagogische Internat in Deutschland. Deswegen auch sehr wichtig. Viele Persönlichkeiten waren da, Klaus Mann, Beate Use, was auch immer.
Ach echt? Das wusste ich gar nicht.
Ja.
Ach.
Ja. Inoffiziell ist die Behauptung sogar, dass die erste Bücher verbrannte Nazis auch bei uns gab.
Oh wow.
Ja, weil sie die Bücher von Klaus Mann verbrannt haben. Und leider ist die Schule mittlerweile geschlossen, weil es da einen brodelnden Pädophilie-Skandal gab. Also Kinder, Schüler sind missbraucht worden, vor allem vom ehemaligen Schulleiter Gerold Becker und von den Männern, die danach kamen. Und das kam nach und nach ans Licht.
Ja.
Als ich da war, war das ein offenes Geheimnis. Man wusste das schon, aber es wurde noch nicht gerichtlich verfolgt.
Ja. Ich habe ja das damals in den Nachrichten so ein bisschen mitverfolgt mit der Odenwaldschule. Man hat das dann gesehen, dachte, ach Gott, Missbrauchsskandal und so, lalala. Und dann habe ich mir irgendwann mal das mal so ein bisschen zur Brust genommen und jetzt mal genauer angeguckt. Das war ja eigentlich, dieses Konzept dieser Schule war ja eigentlich total toll.
Wahnsinnig. Also ich bin.
An dich nämlich auch. Ja. Also gerade in der heutigen Zeit und wie alles läuft, finde ich das echt nicht schön. Also
mit diesen kleinen Gruppen und diesen Häusern und diesen quasi diesen kleinen Familien.
Alles. Es war wirklich, ich meine, Motto der Schule war Werde, der du bist. Das war Paul Gehebs Motto, der Gründer der Schule. Und das war wirklich, das hat man auch, ich bin da 94 hingekommen, das hast du da noch total gemerkt. Also die haben auch mich anders gelesen. Ich kam da an und ich war da dann schon, ich war very, very queer, very visible, bin mit Wickelrock und bauchfrei und Teufelshörnchen und Plateauschuhen da aufgelaufen am ersten Tag. Und es war halt noch sehr viel look at me, I'm different.
Ja.
Und die haben mich, glaube ich, relativ schnell durchschaut und haben das geschafft, mich in meinen Stärken zu stärken und mich weniger darauf Wert legen zu lassen, was ich für eine Außenwirkung habe, ob ich schockieren will. Ne? Ja. Leute schaut mich an, sondern dass es mehr darum geht, was ich tatsächlich zu sagen habe.
Ja.
Und ich muss echt sagen, die 4 Jahre an der Oso waren für mich mit die wichtigsten meiner Jugend und auch die glücklichsten. Das ist echt eine super Zeit da gewesen.
Ja. Ja, und auch dann nochmal zu sagen, dass eben nicht immer nur alles schlecht ist, sondern dass auch vieles gut ist.
Es ist schwer, das zu trennen. Ne? Mhm. Ich glaube, gerade im Fall von der Oso zum Beispiel ist das so, da liegen zwei Wahrheiten, die sich teilweise überlappen, ne? Die liegen teilweise übereinander und die eine schließt die andere nicht aus.
Ja,
es war eine großartige Schule, aber ja, es sind auch furchtbare Dinge da passiert. Ich kann verstehen, dass die geschlossen worden ist. Ich kann verstehen, dass es irgendwann da keinen Sinn mehr gemacht hat, weiterzumachen und dass es auch um Opferschutz geht.
Ja.
Andererseits ist es natürlich ein Riesenverlust.
Ja.
Spulen wir mal ein bisschen Zeit vor. Du warst hast in Köln gelebt und in Köln, wann ging es denn los, wo Drag in dein Leben getreten ist und du gesagt hast, hey, ich mache das auch so ein bisschen beruflich, so ein bisschen mehr in die, kann man sagen Mainstream? Ich finde es immer so ein bisschen schwer
Kann man sagen. Ist ja ein Vorwurf, der mir auch gemacht wird, dass ich irgendwann
so ein bisschen
die Revolution verraten habe
ja, und
zum Mainstream gewechselt
bin. Ich finde es halt immer so ein bisschen schwer zu sagen und dann schreiben wieder 20.000 Leute, dass du das und das
sagst. Nein, das kann man schon sagen.
Ja.
Mein Drag war immer sehr düster und sehr radikal auch. Ich habe mich mal auf der Bühne vergewaltigen lassen als Performance in echt und so. Also es gab schon wilde Sachen. Und ich habe dann 2004, möchte ich sagen, hatte ich eine Trennung hinter mir, die mich shook to the core quasi gemacht hat. Ich war innerlich echt am Ende und konnte mit der Trauer nicht umgehen. Ich wusste nicht, was ich mit mir anfangen soll, wo ich hin soll damit. Und habe dann mich quasi in mein alter Ego geflüchtet. Ich habe mich dann in Barbie geflüchtet, bin wahnsinnig viel ausgegangen in Drag und habe in Berlin dann habe meinen Look geändert, bin, wie du schon gesagt hast, richtig kommerzieller geworden und plötzlich prasselten die Anfragen auf mich ein. Und ab da wurde das eigentlich dann auch lukrativ und eine Karriere, die ich vorher gar nicht gesehen hatte. Ich habe immer gedacht, ich mache das zum Spaß nebenher. Und plötzlich war es dann something.
Konnte Barbie sozusagen das dann besser verkraften durch diese ganze Trennung, wenn du Barbie warst, dass du wirklich sagen konntest, hey, ich komme, ist so eine kleine Flucht aus der Realität, war das dann einfacher, damit umzugehen? Oder
ja,
es zu verarbeiten?
Ich glaube, das ist so die Light-Version von dem, was bei Schizophrenen passiert, dass wenn irgendwas Traumatisches so traumatisch ist, dass man es nicht vergreifen kann, dann spaltet man es ab. Und ich glaube, das war so die Light-Version davon. Ne? Also ich konnte damit nicht umgehen und habe mich dann deswegen eben in eine andere Persönlichkeit geflüchtet, will ich nicht sagen. Aber ich habe einfach den Trauerkloß zu Hause gelassen und bin mit dem Teil, der von mir, der noch Spaß haben konnte und Drogen nehmen wollte, mit dem bin ich dann ausgegangen und hatte eine gute Zeit.
Wie kamst du auf den Namen Barbie Breakout?
Das ist eine lange Geschichte, die gar nicht so spannend ist. ich habe mir durch überlegt, ob ich nicht eine kürzere, schmissigere erfinde, weil ich Aknenarben habe. Weil Breakout ist ja ne, ein Akne-Ausbruch und weil ich natürlich immer dafür bin, auch, dass alle sich befreien sollen. Deswegen Breakout.
Ja.
Das ist die gelogene Version. Die andere ist einfach langweilig.
Es war ja mal irgendwie, bevor es Barbie Breakout war, war es doch mal ein anderer Name, oder?
Es war Barbie Bates davor.
Barbie Bates.
Ja, ich wollte eine B-Alliteration und ich wollte einen, also gut, dann erzähl ich es doch.
Ich krieg dich doch noch.
Großer Marilyn Manson-Fan, wie gesagt. Und die Originalbesetzung der Band, Marilyn Manson, hatte ein Namenskonzept, wo der Vorname jedes Bandmitgliedes von einer Pop-Ikone bestückt war und der Nachname von einem Serienkiller. Also Madonna, Marilyn Manson, Madonna, Wayne Gacy, Twiggy Ramirez. Und dann habe ich gedacht, ich möchte das auch. Ich möchte es aber noch artifizieller. Ich möchte eine Pop-Ikone, die nie gelebt hat, nämlich Barbie. Und einen Serienkiller, der nie gelebt hat, nämlich Norman Bates aus Psycho. Und dann war ich Barbie Bates für eine Zeit lang. Und dann wurde das irgendwann auf dem Flyer mal falsch gedruckt als Barbie Breakout, weil ich noch so eine Clubkid-Identität hatte als Brandon Breakout. Und das haben sie verwurschtelt. Und dann war es plötzlich Barbie Breakout. Und dann habe ich gedacht, ach, ich finde das gar nicht schlecht. Dann bleibe ich halt da.
Aber das finde ich total interessant. Das finde ich überhaupt nicht langweilig.
Ja?
Nee, finde ich total interessant.
Und ich finde es manchmal ganz spannend, wie das Universum, sage ich jetzt mal so, uns in bestimmte Richtungen bringt. Und Barbie Breakout, kann ich mich erinnern, als ich nach Berlin gezogen bin, warst du eine derjenigen mit Gloria zusammen, mit Jurassica, mit Melly, mit Biggie, die einfach sehr präsent waren. Und wo ich das allererste Mal als kleiner Dorfjunge in Kontakt mit Drag gekommen bin. Und ihr wart große Größen in der Berliner Clubszene. Und man hat schon so ein bisschen, ja, für mich wart ihr echt ein bisschen Vorbilder. Und als ich danach die Chance hatte, euch dann auch kennenzulernen in einem privaten Bereich oder so, war das schon so für mich, wow, die haben was geleistet, ihr wart irgendwie mit an der Vorfront und alles. Und da gehört schon, glaube ich, ganz schön etwas dazu, dass man sich das traut. Weil damals war ja Drag auch noch nicht so, wie heute der Stand ist.
Nee, das habe ich gerade neulich zu Conchita gesagt. Die hatte ja diesen Livestream auf Instagram. Da habe ich das auch gesagt. Wir kommen aus einer Zeit, als Drag halt noch nicht cool war. Ne? Wir kommen aus einer Zeit, als das noch die Entscheidung, Drag zu machen, quasi auch bedeutet hat, dass man sich freiwillig zum Outlaw gemacht hat, ein bisschen in der schwulen Szene. Also ne, der Struggle mit Männlichkeit bei uns ist ja, der ist real, generell in der Szene. Und was nicht männlich ist, wird ja oft sofort aussortiert, weil man irgendwie sich davon angegriffen fühlt. Und das war damals natürlich noch viel schlimmer. Also wie viele Typen mir gesagt haben, oh Gott, ich finde dich so heiß, ich würde dich so gern ficken, aber jetzt, wo ich weiß, dass du Drag machst, ist das gestorben und verpiss dich.
Und das kann ich noch nie verstehen. Ich weiß, habe jetzt mittlerweile schon zweimal mit einer Drag Queen zusammen. Und ich finde auch Conchita Wurst total sexy.
Die ist super hot, klar.
Und mich hat das schon immer wahnsinnig fasziniert, wenn Menschen mir was zu erzählen haben. Und ich finde immer, dass Drag Queens, weil die einfach auch im Showgeschäft, nicht einfach mal so Showgeschäft, und halt, und die erleben ganz viel, die haben ganz viel Kontakt zu Menschen, die haben ganz viel zu erzählen, finde ich, und die haben mir schon ganz oft die verschiedenen Drag Queens, die ich auch, du und ganz viele andere, Gloria, mir ganz oft schon meinen Horizont extrem erweitert, und das fand ich immer schon extrem anziehend. So diese, und auch diese, dass die sich so trauen, diese beiden Seiten so auszuleben, als Frau, als eine weiblich, und dieses, und dann die, auch dieses, aber auch männlich sein im Privaten und so. Ich fand das immer schon wahnsinnig interessant und anziehend. Ich konnte das noch nie verstehen, dass irgendein Typ sagen würde, weil du der Drag Queen bist, finde ich nicht gut.
Weißt du, was ich glaube, ist jetzt meine Theorie, woher das kommt, warum viele Schwule jetzt extrem viele Muskeln haben und so auf dieses Hypermaskuline stehen. Ich glaube, als Kind haben sie mal eine negative Erfahrung gemacht, weil sie vielleicht zu weiblich waren und sozusagen damit assoziiert haben, Weiblichkeit ist negativ, Feminität ist negativ, sprich jetzt, wo sie schwul sind, immer noch internalized, was heißt das auf Deutsch?
Internalisiert.
Ah, okay.
Ja, ja.
Easy. Haben, dass Feminität negativ ist und schlecht ist. Absolut. Und deshalb glaube ich, durch dieses Stigma oder durch diese negative Erfahrung so ein extremer Hass halt auch kommt auf Menschen, die das jetzt vielleicht ausleben, weil sie das vielleicht nicht ausleben können oder das halt so hochhalten, weil sie keinen Bezug dazu haben.
Das glaube ich auch. Ich habe auch immer das Gefühl, dass da eine Portion Neid mitspielt, ne? Dass sich jemand anderes traut, was auszuleben, was man sich selber verbietet. Ich empfinde aber tatsächlich diese Art von Männlichkeit in schwulen Kontexten oft als inszeniert. Ich habe oft das Gefühl, dass es also natürliche Männlichkeit in dieser Form erlebe ich relativ selten. Ich erlebe ganz oft, wenn es dann so ultramännlich sein soll, erlebe ich das als was man sich quasi antrainiert hat und was eben auch eine Art von Drag ist. Ne? Ich meine, es hat auch ein Kostüm, da ist auch ein Grooming-Process, die machen sich auch zu Hause fertig, die haben auch die Stiefel gekauft und das Leder gekauft und das Dings gekauft. Das ist auch eine Art von Uniform dazu.
Aber das finde ich genauso, das geht mir ganz genauso. Und ich habe auch, bei mir passiert sehr oft, dass mich Menschen auf Fotos sehen und Bildern sehen und haben von mir schon einen Eindruck. Die denken schon, die kennen mich. Und die denken schon, die wissen schon genau, wie ich bin, die wissen schon genau, wenn der kommt, wieder so ein Typ, der wäre so ein Mensch. Und keine Ahnung. Und so bin ich ja überhaupt gar nicht. Und will ich auch gar nicht sein. Wollte ich auch noch nie sein. Und ich zum Beispiel gehe gern zum Sport, weil ich es selber gerne sehe und weil ich mich auch selber wohlfühle, weil ich auch Sport einfach brauche als Ausgleich zu meinem Beruf. So. Aber ich kann mir schon auch gut vorstellen, dass es so ist, wie Patrick auch gerade gesagt hat, dass es oft dieser Neid ist, was du auch sagst, dass die es beneiden, dass jemand das auch ausleben kann und trotzdem weiblich sein kann und trotzdem sich ein Fummel anzieht und Spaß hat. Und das ist ja was ich bei Drag auch immer so sehe, dass die Leute einfach Spaß haben. Die ziehen sich an, die haben Spaß, die haben einen Abend irgendwie Party und machen sich ein gutes Leben und genießen das und finden das toll und ich glaube, da sind viele neidisch.
Ich glaube, es ist einfach ein Freedom Fighter, so sehe ich das so ein bisschen, weil letztendlich dieses Konzept von was ist feminin, was ist maskulin, ist sowieso ein total scheiß Konzept. Wer hat denn das irgendwann mal bestimmt? Es gab ja nicht einen König, der hat gesagt, hey, Feminität ist negativ, Maskulinität ist total toll, und jeder, der sich halt einen High Heel anzieht oder sich ein bisschen anders kleidet und aus diesem ausbricht, ist für mich ein Freedom Fighter, um sich selber ein Stück weit zu finden. Same. Deshalb kann ich auch immer nur sagen, wenn uns jüngere Leute hören und ihr müsst nicht so aussehen wie diese ganzen durchtrainierten Stereotypen, nur um irgendwie dazuzugehören.
Nein.
Ich bin der Letzte, ich habe da auch lange mitgemacht und struggle immer noch damit und vergleiche mich mit anderen und denke, wenn ich jetzt mir, was weiß ich, die Nagellack auf die Finger schmiere, werde ich nicht so angenommen und ich, keine Ahnung, man kriegt weniger dick auf gut Deutsch, aber sich davon zu befreien, ich glaube, das ist immer noch ein Prozess, und ich glaube, gerade wenn man Drag macht, finde ich das nochmal richtig schön, das gibt mir sozusagen Mut oder so ein bisschen, hey, du kannst sein, was du willst, und Feminität ist nicht negativ.
Nee, überhaupt nicht, da dürfen wir uns natürlich, also wenn es darum geht, welcher Gott das entschieden hat, können wir uns klar einigen, die Religionen der Welt haben das, die großen von Männern geführten Religionen der Welt haben das irgendwann festgelegt, dass Männlichkeit mehr wert ist als Weiblichkeit und dass die Frauen unterdrückt werden dürfen und dass deswegen auch Weiblichkeit unterdrückt werden muss bei Männern, weil das Schwäche ist, so ein Schwachsinn. Aber da bin ich ganz bei dir.
Ja. Jetzt möchte ich noch mal ein bisschen vorspulen. Und zwar, du warst ja relativ bekannt dann in Berlin, dann auch durch Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Wo du mir dann noch mal wirklich ins Auge gesprungen bist, war, als es in Russland diesen, ich weiß nicht mehr, was das war, der Ban, was war das, der Verbot, dass Homosexualität in den Medien dargestellt werden darf?
Also das wie wird das oft nochmal falsch zitiert, das war nicht mein Auslöser, mein Auslöser waren die Videos davor.
Genau, das meinte
ich. Aber das fiel zeitgleich, also es gab diese Gruppe, die nannte sich Occupy Pädophilia, ist eine neorechten Gruppe, die eben 2013 queere Menschen, vor allem junge, schwule Männer, in Hinterhalte gelockt hat durch falsche Dates, die sie mit denen ausgemacht haben. Und wenn die Leute dann da erschienen sind, dann hat da eine Meute von diesen Skinheads quasi in den Wohnungen gewartet. Dann haben die da vor laufenden Kameras gefoltert, gequält, haben das Ganze gefilmt, sich über die lustig gemacht, die angepisst, haben die gezwungen, sich Sachen einzuführen und haben die Videos dann online gestellt. Und die Leute waren ermittelbar, die Täter waren ermittelbar, die waren quasi bekannt, auch mit Klarnamen. Und trotzdem hat keiner was dagegen getan. Die Politik hat nichts getan, weil eben zu dieser Zeit auch dieses Anti-Homo-Propaganda-Gesetz in Russland erlassen worden ist, das quasi die positive Erwähnung von Homosexualität schon unter Strafe stellte. Ja, also genau, die Opfer wurden, denen wurde nicht geholfen, die Täter waren geschützt quasi, denen hat sich keiner für interessiert. Und ich saß zu Hause und habe diese Videos geschaut und bin ausgeflippt, weil es mich rasend gemacht hat und mit so viel Schmerz und Trauer erfüllt hat und Wut aber auch. Und ich hatte das Gefühl, dass ich habe mir immer wieder gefragt, was kann ich alleine tun, was kann ich alleine von hier aus tun mit den Mitteln, die ich habe, um dafür zu sorgen, dass die Weltöffentlichkeit zumindest hinschaut, dass das nicht weiter so an den Leuten vorbeiläuft, an den Mainstream-Medien vorbeiläuft, ohne dass irgendjemand überhaupt mitbekommt, was da los ist. Und habe dann, weil ich eben bin, wie ich bin, mir Nähzeug besorgt in einem nahegelegenen Kurzwarengeschäft und habe mir vor laufender Kamera, habe mich aufgetranst und habe mir dann vor laufender Kamera die Lippen zugenäht. Mit dem Slogan Open Your Mouth, also dass es eben darum geht, dass wir uns auch unsere Stimme nicht nehmen lassen und in der Hoffnung, dass das eben genug Aufmerksamkeit generiert, dass die Weltöffentlichkeit da hinschaut.
Und sie hat hingeschaut, riesengroß. In allen Nachrichten, in allen weltweiten Drag Queens wurdest du repostet und gepostet. War das dein Ziel, dass es so groß einschlägt, so im Hinterkopf, oder war das für dich einfach nur so, ich habe so viel Schmerz, ich muss es einfach, ich muss irgendwas machen?
Also ich würde jetzt lügen, wenn ich behaupten würde, ich hätte mir über die Konsequenzen vorher groß Gedanken gemacht. Ich hatte das Gefühl, ich muss was tun und das war mein Outlet und damit war es erstmal gut. Ich habe mich natürlich erstmal auch total gefreut, dass das schnell durch die Decke gegangen ist und dass da schnell viel Aufmerksamkeit generiert wurde und ich habe mich natürlich auch gebauchpinselt gefühlt von den vielen positiven Kommentaren und was da Leute an mir alles gesehen haben und dass ich jetzt irgendwie Wortführerin war plötzlich. Damit hatte ich nicht gerechnet, darauf war ich auch nicht vorbereitet. Also ich habe auch viele Interviews einfach vergeigt, weil ich keine Ahnung hatte, wie jetzt die russische Rechtsprechung tatsächlich ist und ob ich einen Boykott befürworte von russischem Wodka und so. Das sind Sachen, über die habe ich mir keine Gedanken gemacht vorher. Was dann schwierig war, war das, was ich glaube 3-4 Tage später dann anfing, dass quasi aus meiner eigenen Community auch Leute, die ich kannte, Freunde von mir waren, dass die plötzlich ganz andere Sachen da reingestrickt haben. Okay. Also plötzlich war
Backlash.
Das, erst haben sie behauptet, das wären Special Effects, die ich als Maskenbildnerin beherrschen würde und ich hätte mir gar nicht wirklich die Lippen zugenäht, dann irgendwann war klar, doch, die sind wirklich zu, aber dann war ich dann plötzlich die Aufmerksamkeitsgierige, die alles machen würde für ein bisschen mehr Camera-Time.
Okay.
Und das wäre alles komplett kalkuliert gewesen und so. Und das war dann tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also da habe ich, das war mein erster großer, richtiger Shitstorm und ich habe gerade das Thema, worüber wir vorhin gesprochen hatten, die Tatsache, dass man sich hundertprozentig mit dem identifiziert als Mensch, als Künstler, was man austut und dann die Kritik eben schwer ertragen kann, das war da zu 100% der Fall und ich bin dann, also ich wollte gar nicht mehr raus. Ich habe mich wirklich nur noch zu Hause verkrochen, ich war extrem wund. Und ich glaube, das habe ich auch bis heute nicht so richtig verarbeitet. Es ist für heute mich immer noch schwierig, die Vorstellung, mich angreifbar zu machen von der Masse, ist für mich heute immer noch schwer.
Ich wollte gerade wissen, wie geht man damit um mit so einem Shitstorm? Mit welchem Shitstorm? Was hast du gemacht für dich, was dir gut tut? Freunde oder?
Nee, ich habe mich echt verkrochen. Also ich leide tatsächlich am besten alleine.
Okay.
Das ist meine Art, Dinge zu handeln. Ich lerne das neu gerade. Ja. Ich versuche auch jetzt immer, wenn irgendwas ist, dass ich es teile. Damals war das aber noch nicht so. Ich habe mich einfach isoliert.
Okay. Bist du eher ein introvertierter Typ als extrovertiert?
Introverted, extrovert, würde ich sagen. Okay.
Viele Drag Queens sind introverted, extrovert. Ja, so sehr deep, aber dann dachte man doch noch die andere Phase.
Ja, also ich kann auch gut alleine sein. Ich bin jetzt in dieser ganzen Quarantänezeit, ich merke halt immer wieder, es tut mir gut, mich zu isolieren und ich mag das auch, aber irgendwann muss ich dann auch wieder Leute sehen. Ich muss dann mal irgendwie Kontakt haben, ansonsten verschrulle ich total.
Jetzt habe ich zu dem Thema Lippen zu nähen noch eine ganz banale Frage, wie hast du denn das wieder aufbekommen?
Ich hatte eine Schere daneben
liegen. Und einfach so, okay. Ich habe das damals auch gesehen, das war das erste, was ich dachte, Gott, wir hatten das wieder aufgemacht.
Nö, das war easy. Das Lustige, die Leute fragen heute noch irgendwie, wo die Narben sind. Ich denke immer, hä, das ist da wie Blut abnehmen. Das ja, ist ja, da die Nadel geht rein Narben. Und raus und das ja, geht sofort zu.
Keine Narben, ja. Ich habe das damals auch gesehen und war, ich kannte dich ja damals schon und ich war massiv beeindruckt von dem Ganzen. Da kriege ich auch noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Mhm. Weil ich glaube, das Gefühl, das du hattest, hatten wir, glaube ich, damals alle. Oder zumindest ich hatte das Gefühl, auch so dieses Ohnmachtsgefühl. Man sieht quasi die Menschen aus der eigenen Community leiden und auf so schlimme Weise leiden für Sachen, für Dinge, die, das Gefühl können wir ja auch leiden, für etwas, für was wir ja nichts können. Das sucht man sich ja nicht aus. Man ist ja nur mal schwul, lesbisch, trans, so von Geburt an. Und dass sie leiden müssen und vorgeführt werden für irgendwas. Und da und ich konnte das so gut nachvollziehen, wie und warum du das auch gemacht hast, dieses Gefühl, diese Ohnmacht. Und ich glaube, deshalb kam das auch so gut an bei den meisten oder bei vielen, weil du genau das gemacht hast, was wir, glaube ich, alle in uns hatten, so damals so. Mhm.
Ich glaube, sorry.
Entschuldigung, was wir uns halt nicht getraut hatten.
Oder auch gar nicht gewusst hätten. Ich hätte mir auch gar nicht visualisieren können, wie ich jetzt meinen Schmerz oder was mich bedrückt, so wie ich mich da mitteilen soll. Das hätte ich gar nicht gewusst. Hm. Ich glaube, das war auch der Punkt, so dass du das dann für dich rausgefunden hast und das dann so gemacht hast. Das war so, wo ich dachte so, ja, genau das.
Ich glaube, es ist halt, wenn du selber Opfer von Übergriffen warst, und das war ich ja häufig auch, von homofeindlichen Übergriffen, wenn du halt selber in dieser Situation schon warst, diese Menschen, ich will jetzt nicht sagen Menschenmenge, aber diese Gruppe von Übeltätern vor dir stehen, zu sehen, wie die sich gegenseitig aufgeilen und wie die sich hochfeixen und wie sie sich noch über dich kaputt lachen, wenn du da am Boden liegst und eh schon irgendwie aus allen Löchern blutest, da dann noch quasi noch einen draufzusetzen und das nochmal zu sehen, und also ich musste mich nicht in deren Schuhe, in deren Dings reinversetzen, sondern ich wusste genau, wie sich das angefühlt hat, und das hat natürlich auch nochmal alte Sachen aufgerissen, ne, das nochmal zu sehen. Und ich glaube, deswegen war einfach auch der Wille dann da, irgendwie scheiß auf meine eigenen Grenzen und auf meinen eigenen Schutz.
Ja.
Ja.
Wow, ist dann auch echt schade, dass aus der eigenen Community dann einem solche Sachen vorgeworfen wird. Wie ich schon immer sage, der Schwule ist des Schwulens größter Feind.
Ist so ein bisschen. Aber das der Mensch ist der Menschen ein Wolf generell. Ja.
Wahnsinn, wenn man sich das dann so überlegt. Okay, ist es mehr geworden mit dem Drag, oder hast du dich zurückgezogen durch diese ganze Geschichte?
Ich habe mich sehr zurückgezogen, aber es wurde dann erstmal größer, glaube ich. Ja. Ich wurde halt bekannter und irgendwie weiter gebucht und so. Aber bei mir zu Hause war halt auch wahnsinnig viel Drama. In meiner Beziehung zu Hause war nur Horror. Und es hat mich halt alles sehr geschwächt. Ich hatte irgendwie auch in Drag, irgendwie hatte keinen Spaß mehr. Ich hatte nicht mehr wirklich, ich hatte keinen Spaß mehr.
Punkt. Okay, und du warst ja hauptsächlich dann noch als DJ unterwegs, oder?
Genau.
Ja, weniger so, keine Ahnung, Performances oder sowas?
Nee, weniger. Ich habe, also die Sachen, die ich gerne mache auf der Bühne, ich leide sehr gerne auf der Bühne. Ja. Und das sind Sachen, die man in Berlin zum Beispiel nicht machen kann, weil in Berlin hat man die Drag Acts gerne
bunt und schrill und happy
zusammengestückelt zwischen zwei DJ-Sets, ne? Ja. Also so, dass man, du kannst natürlich im Club nicht zwischen zwei DJ-Sets die Leute runterbringen, dann reißt dir der Partyveranstalter den Kopf ab. Mhm. Deswegen, die Nummern habe ich auch gemacht, aber dann halt lieber mit Tänzern, mit Choreografie und so, und, das mag ich gerne. Aber das will halt auch irgendwann keiner mehr bezahlen. Mhm. Ne? Die wollen ja auch, dass wir alle super affordable sind. Aber wenn du halt mit professionellen Tänzern fünfmal proben musst, dann kostet das natürlich auch irgendwas.
Okay.
Oder die wollen am Ende zumindest bezahlt werden. Das wollte in Berlin keiner mehr machen. Deswegen, wenn ich aufgetreten bin, bin ich in Mykonos aufgetreten, mit Melly zusammen, weil da durfte ich auch meine Dramaseite ausleben. Da durfte ich auf der Bühne leiden, wie ich wollte. Die Leute haben es gefeiert. Nee, und in Deutschland war es hauptsächlich dann als DJ.
Okay. Und es war ja dann so, du hast dich dann mehr zurückgenommen vom Drag, so wie ich das höre. Und Drag wurde dann komischerweise immer beliebter durch die bekannte amerikanische Show RuPaul's Drag Race, oder?
Ja. Ja.
Wie war das für dich zu sehen, oder du hast ja so gesagt, du hast dich selber nicht mehr wohlgefühlt in Drag, du hast nicht mehr so einen richtigen Platz gefunden, wenn ich das richtig so wiederhole? Oder hattest du keine Lust mehr drauf? Oder?
Nee, ich hatte das Gefühl, das nimmt mir noch mehr Zeit, also es nimmt mir noch mehr Energie. Ich hatte, wie gesagt, alles, was ich an Energie hatte, wurde zu Hause rausgesaugt und dann am Wochenende noch für Leute performen müssen und glücklich mimen sein zu müssen und Leute entertainen zu müssen, hat einfach mir das letzte bisschen Energie geraubt, und das hat, wie gesagt, hat keinen Spaß mehr gemacht. Dann, ich bin definitiv, also ich war immer schon, bin seit 20 Jahren, 25 Jahren setze ich mich mit Depressionen auseinander, aber das wurde natürlich dann auch noch fetter und schlimmer. Ich habe deutlich zugenommen auch in der Zeit, und dann war es irgendwann, ich habe in meine Sachen nicht mehr reingepasst, ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt, und dann habe ich irgendwann gedacht, wisst ihr was, Leute, das war glaube ich 2015 im Dezember, mochte auch die neue Musik nicht mehr. Da kam auch so eine neue Generation von DJs nach, die haben alle mit Traktor aufgelegt und das war mir dann alles zu viel. Das war früher mal Spaß und plötzlich war das so das Professional und Remixer und dann haben wir aber alle auf der gleichen BPM-Zahl rumgerotzt, das war mir alles zu viel. Nee, und dann habe ich im Dezember 2015 habe ich das Handtuch geschmissen quasi und habe gesagt, ich mache jetzt erstmal gar nichts mehr.
Okay, war für dich sicher, Barbie kommt irgendwann nochmal oder war so erstmal Barbie weg oder hast du da gar keinen Kopf drüber gemacht?
Nee, ich habe immer gesagt, Barbie ist immer da, Barbie ist Teil von mir. Es ist ja nicht so, dass das dass Barbie die DJ ist, sondern Barbie ist ja ich. Also ne, es ist ja keine getrennte Persönlichkeit in dem Sinne. Und Barbie war immer da und es war auch mir relativ klar, dass die irgendwann auch wieder für andere Leute sichtbar rauskommt. Aber ich war mir schon sicher, dass das im DJ-Bereich auf jeden Fall der Abschluss war.
Okay.
Und was hast du dann gemacht? Du bist ja
Hair and Make-up
Artist. Hair and Make-up Artist, genau. Und bist du quasi zurück in deinem Beruf und hast dann quasi jetzt seitdem, 2015, seit dann jetzt in deinem.
Nee, ich habe nie meinen Beruf aufgegeben. Ich habe immer weiter gearbeitet. Ah, ja, okay. Ich wollte nie von Drag abhängig sein. Ich habe das bei vielen meiner Schwestern gesehen, die mussten halt alles machen. Die mussten auch Jobs annehmen, die sie vielleicht nicht machen wollen. Und da wollte ich nie hin. Das fand ich immer grauenhaft, die Vorstellung. Und ich habe meinen Beruf einfach immer weitergemacht und dann, ich habe dann einfach die Zeit auch benutzt, um eine Therapie anzufangen, mal wieder und mich ein bisschen auf mich zu konzentrieren, weniger zu feiern, weniger Drogen zu nehmen, ein bisschen Introspection zu betreiben und zu gucken, was ist eigentlich in meinem Leben los, welche Sachen habe ich nicht verarbeitet, wo muss ich nochmal ran. Und damit beschäftige ich mich nach wie vor. Also es ist nicht, der Drops ist nicht gelutscht, aber es geht mir deutlich besser. Und ich habe das Gefühl, ich habe auch wieder was zu geben. Ne? Es ist nicht mehr so, dass ich das Gefühl habe, ich bin sowieso schon im roten Bereich, was den Tank angeht, sondern ich habe das Gefühl, ich habe so die Hälfte ist aufgeladen. Ich kann so ein bisschen auch wieder.
Ganz komisch, das war dann bei dir sozusagen Ende 30, oder? Als es so losging, so als du aufgehört hast, warst du da 36?
Ja. Also, wie alt war ich denn 2015? So 38, glaube ich, 38. Ne? 37, 38, okay. Sowas.
Ich bin gerade auch in so einem Prozess, fällt mir immer auf, dass man sich echt nochmal fragt, in diesem Alter so, mache ich nochmal was ganz Neues und man hinterfragt vieles, man macht viele Neues.
Heteros nennen das Midlife-Crisis.
Ja, total komisch. Aber ich finde es jetzt total beruhigend zu hören, ganz ehrlich. Mir geht es gerade auch so und ich habe angefangen mit dem Podcast und mache ja neue Dinge. Ja. Und dass man echt sich nochmal hinterfragt, was mache ich denn und wo stehe ich denn im Leben?
Ja.
Und finde ich ganz beruhigend zu hören, weil du bist ja sozusagen wieder zurückgekommen, wie wir jetzt ja alle wissen. Du hast letztes Jahr wieder angefangen mit Drag, 2000?
I think so.
Ja, ich glaube 2019 warst du plötzlich wieder da.
Probably.
Oder wie kam es denn dazu, dass du irgendwann, was war denn der ausschlaggebende Moment oder was war denn das ausschlaggebende Angebot, das gesagt hat, Mensch, Barbie ist wieder da?
Es gab ein, das ist ja das Ding, ich glaube, wenn man Drag aus den Gründen macht, aus denen ich Drag mache, wie gesagt, es ist immer Teil meiner Gender Expression, ist eben auch ein femininer Aspekt und ich habe den halt lange schleifen lassen oder lange nicht gebraucht und irgendwann war einfach das Bedürfnis wieder da, auch mich anzumalen und die Problematik war nach wie vor, dass ich in meine Klamotten nicht mehr reingepasst habe, in meine alten und also Drag ist ja sowieso eine Sache, die körperlich sehr unangenehm sein kann, ne? Perücken werden wahnsinnig heiß, Schuhe sind nicht schön, wenn die schön aussehen, tun die weh. In meinem Fall kommt immer noch eine Corsage dazu und Padding dazu und lalalala. Und dann, wenn man dann auch irgendwie über 100 Kilo wiegt, dann ist das in den Schuhen nach einer Stunde auch nicht mehr schön. Und die Bereitschaft, diesen Schmerz und dieses Unangenehme zu ertragen, war relativ gering für eine ganze Weile. Ich hätte mich gerne angemalt und hätte einfach bei mir zu Hause so rumgesessen, aber das macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Und dann, ich habe es dann immer mal wieder irgendwie auch so gemacht und bin dann mal ausgegangen, aber so richtig mit der Partyszene kann ich momentan in Berlin auch nichts mehr anfangen.
Ja.
Und dann war es tatsächlich die Shopping Queen, die mich da wieder mit ins Boot geholt hat, dass ich gemerkt habe, es gibt, also ich war bei Queen of Drags auch im Gespräch und hatte mit denen lange hin und her geschrieben und mich dann am Ende entschlossen, das nicht zu tun. Aber ich fand es schon spannend zu sehen, auch wie Fernsehen eben auch durch den Erfolg von Drag Race sich jetzt plötzlich für uns interessiert, ne? Und wie wir plötzlich die Möglichkeiten haben, unsere eigenen Geschichten zu erzählen, anstelle von, dass eben wir
die bunte Hund sozusagen, die Schrillen. Genau.
Ich kriege jetzt noch bei jeder Presseerklärung, wo schrille Drag Queen steht, kriege ich einen Kotzkrampf.
Ja.
But hey, und dann habe ich gesehen, okay, es gibt also einen Platz für uns, wo man irgendwie auch seine eigenen Geschichten erzählen kann, wo man als Charakter die Dinge, die man gelernt hat im Leben, vielleicht auch weitergeben kann.
Ja.
Und da hatte ich natürlich großes Interesse dran. Und dann kam Shopping Queen und ich mag Guido, ich kenne Guido. schon eine Weile und das fand ich eine nette Idee, das Format, auch wenn ich jetzt nicht die Modeshopperin bin, weil eben die Sachen, die ich trage, gibt's im Laden nicht zu kaufen, die muss man nähen. Aber das war schon mal eine super Idee und das war auch ein guter Einstieg, um wieder zu gucken, okay, funktioniert das für mich mit Fernsehen oder funktioniert das nicht?
Und es ist jetzt Shopping Queen, du bist quasi Kandidatin bei Gita Maria Kretschmer in der Show und bist quasi Teil von so einer Woche quasi. Oder
genau, die haben ein Drag-Special gedreht.
Ah, ja.
Ein Special mit vier Drag Queens. Der Cast ist mittlerweile bekannt, den kann ich auch
sagen. Ja, dann erzähl doch uns doch mal was davon.
es gibt Absinthia Absolut ist dabei, Stella Destroy ist dabei.
Wer?
Stella Destroy.
Ah ja.
Mhm. Und die Pempenko aus Köln und ich, wir sind zu viert.
Okay. Und das ist dann quasi, wie man es kennt, eine Woche, jeder ist einmal dran, jeder muss einmal durch die Geschäfte laufen.
Es ist quasi das Format des Promi-Specials, nur dass wir eben nicht alle von uns sind prominent. Just kidding.
Ja.
Genau, ich glaube, es sind 4 Stunden sogar am Stück dann und das wird, glaube ich, am Samstag oder am Sonntag gesendet. Am 14.6. oder 15.6. müsste ich jetzt nochmal
nachschauen. Das müssen wir nachher noch sagen. Das machen wir auch in die Episodenbeschreibung, schreiben wir rein, wenn das ausgestrahlt wird.
14.6.
Ja, super. Aber 3 Berliner Repräsentationen und einmal Köln.
Ja.
Wow. Da sieht man immer, die Berliner sind immer sehr repräsentativ. Ich weiß gar nicht, hat Köln eine große Drag-Szene bestimmt, wa?
Ja, also ich meine, die haben so ihre, die Real Queens sind ja da so die Tonangebenden, glaube ich. Also Lila Licious, Marcella Rockefeller und so diese ganzen
Mädels. Oh, stimmt. Oh Gott. Ja. Ja, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt ist wahrscheinlich Marcella Rockefeller daheim vom Sofa gefallen. Liebe Marcella, Ich entschuldige mich aufs Schärfste.
Ja, ich mich auch. Stimmt, wir haben dich ganz vergessen.
Und Leila auch, oh Gott. Abgeschminkt, der Podcaster, der hört bitte rein, immer schön hören, ganz toll, lustige Menschen, tolle Drag Queens.
Liebe ich auch sehr.
Ja.
Also, liebe auch die Pam und die Ripley, also es gibt eine ganze Menge gute
Menschen. Also ich kenne jetzt nur die beiden, aber ja.
Und dann Drag wieder für dich entdeckt. Drag hat sich ja verändert mittlerweile. Instagram ist ein großes Thema, bla bla bla. Das gab es ja damals alles noch gar nicht. Wie ist es für dich? Ich würde mal sagen, du bist eher so Oldschool-Drag, wenn ich das sagen darf.
Ja.
Ist okay? Und wie findest du jetzt so dieses, Drag ist total in Medien, jeder macht irgendwie Drags, total gehypt. Wie ist es für dich, da wieder reinzutauchen und denkst dann, ich muss mich jetzt gegen eine sehr junge, noch nicht so bekannte Queen, die über Instagram und YouTube sich gelernt hat zu schminken, mich vergleichen lassen?
Ja. Nein. Oder in Wettbewerb treten? Nein, das ist mir, also so habe ich das noch nie gesehen und so ist es auch für mich nicht. Das ist vielleicht leide ich da total an Selbstüberschätzung, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich auch mit diesen Mädels verglichen werden kann. Ich bin was ganz anderes und das ist auch völlig in Ordnung so. Ich beneide die manchmal, wo ich dann denke, mein Gott, na, früher, ich hatte keine Dragmutter, ich hatte niemanden, der mir gezeigt hat, wie man sich schminkt. Bei mir hat das Jahre gedauert, bis ich irgendwie halbwegs aussah. Und die kriegen das heute in so einem 3 Monate YouTube-Tutorial-Crashkurs irgendwie hin und sehen dann aus wie Violet Chachki. Das ist troubling manchmal. Da beneide ich sie, aber ansonsten, ich beneide niemanden, der in der jetzigen Zeit mit Drag anfangen muss, weil wenn du jetzt anfängst und in der Zeit, wo wirklich, also die Definition von dem, was acceptable Drag ist, ist ja durch Drag Race quasi vorgegeben und das finde ich sehr schwierig, ne? Also wenn du auf der Bühne nicht Death droppst und wenn du nicht die Wig von Vanity hast und wenn du nicht die AB Crystals klebst und also ich finde, die Definition von Drag war früher viel breiter gesteckt in meiner Zeit. Wir konnten quasi alles machen. Es war auch vor einer Zeit, wo Political Correctness eine Rolle gespielt hat. Wir konnten uns wirklich austoben. Wir konnten wirklich auch wild sein und crazy sein und mussten uns nicht vor dem gesamten Internet rechtfertigen für alles, was wir tun. Das war ein Luxus. Und also tatsächlich, ich sehe mich nicht in Konkurrenz zu den Mädels. Ich sehe mich ein bisschen als die Mutti auch.
Mhm.
Und das wird auch oft so mir zurückgespiegelt, dass die einen gewissen Respekt auch haben. So,
ja, na klar.
Respect your elders quasi.
Aber du tauchst ja sozusagen, dieses Instagram-Ding gab es ja damals nicht. Und es geht ja jetzt nur um Followers und man muss posten und keine Ahnung. Ich finde es super schwer zu machen, da irgendwie relevant zu sein. Wie ist es für dich?
Mich interessiert Instagram nicht wirklich.
Du tauchst da ja erst ein.
Nee, ich habe mein Facebook gelöscht. Ich habe mit Instagram, ich poste ab und zu mal was, aber auch mehr zum Spaß. Wie man ja bei Drag Race auch immer wieder sehr schön sieht, die Leute, die auf Instagram Erfolg haben, sind nicht unbedingt die besten Entertainer oder die besten Persönlichkeiten. Wir mussten damals Persönlichkeiten entwickeln, um interessant zu sein, damit die Leute uns zuhören wollten. Und das ist ja auch ein Prozess. Und heute geht es eben mehr um was Visuelles, was ja auch also wirklich crafty ist. Und da geht ja auch viel Zeit und Geld und Übung und Feinschliff rein. Und ich will das überhaupt nicht niederreden, aber ich glaube einfach, dass meine Schule ist mir immer noch lieber als die.
Ja, nee. Und prozentual die Lust auf Drag gerade im Moment?
Ich habe jetzt noch eine Fernsehshow gedreht.
Ja, das wollte ich nicht schon sagen. Da wollte ich dich gleich mal fragen, aber erstmal die prozentual sagen, sehr hoch.
Ich habe schon Bock, Drag zu machen.
Ja.
Ich habe Ich habe einfach das Problem, ich komme aus einer Zeit, in der wir haben uns aufgetanzt und sind ausgegangen. Ob wir dann aufgelegt haben oder ob wir einfach nur im Club abgehangen haben. Aber das war das, was wir gemacht haben. Für mich ist es total strange, mich aufzutransen und dann zu Hause ein Video zu drehen und mich dann wieder abzuschminken. Ja. Das fühlt sich für mich
ein paar Leute
antiklimaktisch an. Ja, aber also jetzt momentan ja sowieso nicht.
Ja, stimmt.
Aber dann aufgetranst zu Hause sitzen, macht auch irgendwie keinen Spaß. Stimmt. Und ich verstehe Clubkultur für mich nicht mehr. Also es ist super, dass es Clubkultur gibt und das muss beschützt werden. Aber ich funktioniere im Club nicht mehr. Also es macht für mich keinen Sinn mehr, mich aufzutransen und auszugehen und dann im Club rumzusitzen. Mm. Ich habe es neulich mal versucht. Ich habe 3 Stunden Make-up gemacht und saß 1 Stunde im Sputz und bin wieder nach Hause. Und das ist dann irgendwie falsch. Ne? Also wenn du mehr Zeit beim Auftransen verbringst als im Club, geht's nicht. Ja. Also ich habe super Bock, mich aufzutransen. Ich muss nur noch irgendwie das Outlet finden für mich außerhalb, wenn keine Fernsehkamera auf mich gerichtet ist, wo ich es sinnvoll betreiben kann.
Jetzt hast du schon gesagt, die neue Show. Erzähl mal ein bisschen drüber.
Ja, nennt sich The Diva in Me, läuft am 1.6. auf TV Now an, auf einem Streamer. Wo auch
vorher kennen wir alle von Prinz Charming?
Genau die.
Ja.
Und das sind, also Sheila Wolf, Kelly Hilton und ich sind die 3 Drag Queens, die quasi Frauen, die das Leben ein bisschen vernachlässigt hat, die vom Leben ein bisschen die Beine gestellt bekommen haben und sich da selber vergessen haben, denen greifen wir unter die Arme und helfen denen through the magic of drag wieder Selbstbewusstsein zu entwickeln und sich schön zu fühlen und stark zu fühlen.
Und ist das eine Show, gab es die schon mal irgendwie in Amerika oder ist das ein Konzept, was jetzt neu erfunden wurde?
Ich erinnere mich so, ist es dieses Drag You, das es mal in Amerika gab?
Drag You von RuPaul ist recht ähnlich, ja. Mhm. Da gab es aber, glaube ich, das war ein bisschen mehr Competition unter verschiedenen Charakteren.
Ja, noch. Ja.
Also die sind ja, glaube ich, zu dritt oder zu viert gegeneinander angetreten und mussten competen. Das ist bei uns nicht so, es ist jeweils nur eine Frau pro Folge. Das Konzept, also die Lizenz quasi kommt aus Brasilien, da gab es das schon mal. Drag Me As a Queen hieß die, toller Name. dann haben sie es in Holland gemacht letztes Jahr mit Lady Galore und Envy Peru und jetzt sind sie bei uns.
Ah ja.
Okay. Jetzt erinnere mich so ein bisschen, da gibt es doch diese 4 Queer Eye auch so ein bisschen, die gehen doch auch zu einem rein, so ein bisschen Queer Eye mit Drag Queens.
Genau, mit weniger Zeit und weniger Budget. Okay. und also die erste Staffel mit 5 Folgen fängt am 1.6. an.
Oh, das ist ja super spannend. Wir haben
auch eine Promi-Folge jeweils mit, die erste ist mit Claudia Obert.
Oh. Ist nicht dein Ernst?
Ist mein Ernst. Ich habe Claudia Obert auf ihr Trans.
Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Gab es denn immer Sekt und Champagner?
Cremant gab es bei uns.
Oh mein Gott. Also ich werde sowas von das gucken. Das
war sehr lustig.
Ist das, glaube ich, gern.
Very crazy.
Jetzt habe ich noch was mir wichtig ist, wenn du hier sitzt. Du gehst ja sehr offensiv mit deiner HIV-Erkrankung um. Und du bist ja da sehr aktiv im, wie sagt man denn? Im Aufklären und im
Advocate.
Ich habe mal den englischen Namen immer so. Aber du bist doch da sehr aktiv. Erzähl mal was darüber noch.
Ich habe irgendwann begriffen, dass der Kern meiner aktivistischen Arbeit der ist, dass ich eben sehr authentisch zu allem stehe, was in meinem Leben passiert, auch wenn es nicht schön ist. Mhm. Und das ist einfach Teil davon. Und ich habe, meine HIV-Infektion war nie ein Geheimnis. Ich habe, als ich meine Diagnose bekommen habe, ein, 2, 3 Wochen das mit mir selbst ausgemacht und mit meinem engsten Freundeskreis und dann war das eigentlich auch kein Geheimnis mehr, sondern habe ich es allen erzählt, auch die es nicht wissen wollten. Ja. Und in meinem ersten Buch war das ja auch Thema.
Ja.
Und ich bin nach wie vor sehr davon überzeugt, dass es das Wichtigste ist, was wir alle tun können, die davon betroffen sind, auch um das Stigma abzulegen und dagegen anzuarbeiten, dass wir einfach dazu stehen, offen und darüber sprechen.
Ja.
Ohne Scham.
Das finde ich nämlich auch und das hat mich auch bei dir immer schon wahnsinnig gefallen und hat mich immer wahnsinnig inspiriert, auch so deine Sicht generell der Dinge, aber auch mit in Bezug auf HIV, das fand ich schon immer sehr inspirierend auch.
Thank you.
Ja.
Stehen noch irgendwelche andere Projekte an, die du so ein bisschen promoten möchtest, wo die Leute sagen können, okay, wir gucken jetzt Shopping Queen, da bist du drin jetzt demnächst, dann gibt's The Diva in Me. Mm-hmm. Gibt's noch irgendwas anderes, was geplant ist oder was du vielleicht verraten darfst oder was du nicht verraten darfst?
Nichts, worüber ich jetzt gerade schon spreche. Okay.
Dann, aber wir müssen dann sozusagen abwarten auf den Sommer 2020, da kommt noch was.
Nee, ich bin.
Ich habe noch eine ganz kurze, habe ich das schon mal erzählt von meiner GMF-Story? Habe ich das schon mal im Podcast erzählt? Ich erzähle die Story ja ständig, aber im Podcast. Habe ich schon mal erzählt? Ich war bei der GMF, ich glaube, da hast du auch aufgelehnt am Abend. Und ich war gut dabei, möchte man sagen. Und ich habe sehr lange an dem Abend mit einem Mädchen getanzt. Die war sehr klein und die war sehr dick. Aber die war sehr lustig. Und ich habe immer, und die hat getanzt und wir haben uns, ne, und eng und die hatte so lange Nägel und hat mir immer, ne, keine Ahnung, wir haben getanzt. Und irgendwann hast du Gossip gespielt. Und dann hat die, fing die an, dann hat die da mitgesungen und ich habe gedacht, das kleine dicke Mädchen hat aber, ist aber textsicher hier. Pass auf. Und dann haben wir, das war bei deiner Party, hast du aufgelegt. Und wir haben getanzt und die hat gesungen und ich dachte, die ist aber gut, ne, textsicher und so. Und die hat mir dann irgendwie dann vorne die Nippel aufgekratzt und so. Aber ich war einfach zu drüber. Und kleine dicke Mädchen. Und am nächsten Tag, die haben mir immer Bilder gemacht bei der GMF. Und am nächsten Tag haben mir mehrere Leute die Fotos geschickt und sagt so, Flo, hast du gestern immer mit Beth Ditto da gemacht? Und ich, mit wem? Und dann mit Beth Ditto. Und ich so, hä? Und dann habe ich die Bilder geguckt. Ich habe das an dem Abend nicht gerafft, dass ich den ganzen Abend mit Beth Ditto getanzt habe.
Sometimes ignorance is bliss.
Ich fand die total toll und wir haben uns richtig gut verstanden. Und ich dachte immer, guck mal, das kleine dicke Mädchen ist so textsicher und die ist so toll und die... Nicht gerafft. Ja, Beth Ditto.
Tolle Geschichte. Ich habe gerade vorgestern mit Gloria drüber gesprochen. Wir waren Gossip-Konzert und es war, an dem Tag war eine Demo in Berlin gegen irgendeinen Dancehall-Artist, der eben super homophobe Texte hatte und dazu aufgerufen hat, dass Butty Boys verbrannt werden sollen. Und wir haben eine Demo damals gemacht vor dem Club, in dem der auftreten sollte. Der ist dann nicht aufgetreten. Wir waren also schon beschwingt von unserem Erfolg quasi in Berg. Gloria, ich und Brad und sind dann aufs Gossip-Konzert. Und Gloria ist ja wahnsinnig groß, das werden manche Zuhörer nicht wissen, die ist ja ohne Schuhe schon 2 Meter irgendwas.
Die ist riesig.
Ich bin nun auch, ich hatte keine Plateautreter an, egal, aber auch 2 Meter lang fast und Brad auch und die wollten immer nach vorne und ich habe gesagt, nee und so, die armen Leute, die sehen doch dann nichts und so, lass uns mal hier hinten bleiben, das ist mir eh zu voll. Und dann haben wir das ganze Konzert hinten gestanden und haben da uns einen vorgetanzt und ein bisschen getrunken. Und dann irgendwann, kurz vor Schluss, sagte Gloria so, und jetzt gehen wir nach vorne. Und dann habe ich gesagt, okay. Und ihr wisst, das Konzert war ausverkauft. Ihr wisst, wie das ist. Man kommt.
Ist das im Tempodrom? Oder im Velodrom?
Nee, ich glaube im Columbia Fritz oder so
war das. Okay, da war es noch kleiner. Ich war nämlich bei dem im Tempodrom oder Velodrom.
Nee, wir waren schon da, als es noch cool war.
Da lieber langsam als gar nicht ankommen.
Aber Patrick war ja noch nie cool, deswegen kann es ja nicht gewesen sein.
Und ihr wisst, wie das ist, man kommt im Konzert, gerade wenn es ausverkauft ist, kommst du einfach nicht nach vorne.
Ja, ja.
Aber es war wirklich magical, wie the Red Sea, das Part, also die Leute sind vor uns auseinander und wir sind einfach so durchgelaufen in die erste Reihe. It never happens.
Ja.
Und dann sieht sie uns und wir haben so Augenkontakt und sie so, komm hier auf die Bühne. Und ich so, nein, auf keinen Fall. Und es ging so 3-4 Mal hin und her und irgendwann hat sie uns so überzeugt und dann hat sie uns zu dritt auf die Bühne geholt. Und wir haben dann mit Beth Ditto eine kleine Choreo getanzt, dann mit ihr gesungen. Sie hat mir eine Rose geschenkt. Irgendwann habe ich meinen Schuh ausgezogen. Ich weiß es auch nicht mehr, ich war auch betrunken. Aber es war auch ganz toll. Standing in the Way of Control haben wir mit ihr
gesungen. Ach, großartig. Mega. Das ist eine wirklich großartige Frau. Ich hätte ihr gern, wenn ich das an dem Abend gerafft hätte, mit ihr noch ganz zwei Wörter gewechselt, aber ich habe es nicht verstanden.
Aber
einfach
so
an dem
viel
Abend,
cooler,
aber
dann hat sie den Eindruck gehabt, du bist total unimpressed. Und du bist
ja, nee, cool. Ich war impressed bei der Persönlichkeit. Die war wirklich echt nett und lustig. Ja. Und wir haben auch nicht geredet, wir haben wirklich nur getanzt. Aber wirklich, also vom Gefühl her, gut, da ist ja an so Abenden verschiebt sich ja halt auch die Zeit und das Gefühl sowieso ein bisschen. Wir haben ewig getanzt und dann irgendwann, wie gesagt, kam dieser Song und hat die da mitgesungen und ich dachte so, krass, alter, textsicher ist die Alte auf jeden Fall, nicht gerafft. Und es war wirklich lustig und die war wirklich toll, aber ja.
Wir kommen langsam so ein bisschen zu Ende, aber bevor wir zu Ende dieses Podcasts kommen, haben wir immer eine Rubrik, die heißt Jung, Unschuldig, Schwul. Und in dieser Rubrik geben wir uns selbst, als wir jung waren oder anderen jungen Zuhörern, die vielleicht noch nicht so erfahren und alt und reif und weise sind wie wir, einen kleinen Tipp. Ja, da wollte ich jetzt dich einfach bitten, wir beziehen dich damit ein. Hast du so einen Tipp an junge, schwule, queere Menschen oder an dich selber, wo du denken würdest, das würdest du denen gerne mitgeben?
Jung, unschuldig, schwul.
Da will man jetzt natürlich auch keinen Blödsinn sagen.
Das ist egal, kann auch was Blödsinn nicht, kann sagen.
Ich glaube, das Wichtigste, was ich mir selber in jungen Jahren mitgeben wollen würde, und das trifft, glaube ich, auf ganz viele andere einfach auch zu, ist, dass man die Dinge, die einem zustoßen an Ablehnung und an Gewalt und an was auch immer, was die Gesellschaft einem so entgegenwirft, weil man anders ist, dass man nichts davon auf sich beziehen darf, dass man die Schuld daran nicht trägt, egal was einem auch wiedergespiegelt wird, dass man krank ist, dass man anders ist, dass man sich schämen muss dafür, wie man ist, dass nichts davon real ist. Wir haben einfach ein Recht, so zu sein, wie wir sind, und wir haben ein Recht, unbeschadet aufzuwachsen, untraumatisiert aufzuwachsen und ohne, dass man uns Gewalt antut oder uns diskriminiert oder uns für den Rest unseres Lebens Dinge implantiert, Denkmuster implantiert, wo wir uns dann später noch mitquälen selber. War das zu konfus?
Nee, alles gut.
Gut.
Nee. Hast du was, Flo?
Schaut euch bitte Shopping Queen an mit Barbie. Schaut euch bitte The Diva in Me an.
Das Video, wo sie sich die Lippen zugenäht hat.
Auch das bitte. Auch verstehend, was Barbie Tolles macht. Mhm. Und mein großer Tipp ist, findet alle Barbie toll, genauso wie ich sie toll finde.
Ich finde euch auch toll.
Ich hab noch einen Tipp, der mir, glaube ich, sehr wichtig ist. Oftmals gucken wir Menschen an, wie das dir passiert ist, als du das mit dem Lippenzunähen gemacht hast, und dann kamen irgendwelche Leute und haben gesagt, du machst es nur, um irgendwie jetzt Medienpräsenz zu bekommen, und du machst es nur, um dich, um deinen Kult zu fördern. Dass man sich manchmal ein bisschen hinterfragt, spricht jetzt mein Ego oder ist es wirklich etwas, hat es mit mir selber zu tun, weil ich denke, wie soll ich das erklären? Du hast gerade den Finger auf mich gezeigt. Das hat mich so ein bisschen draus
gemacht. Oh, sorry.
Nein.
Ich wollte nur zeigen, das ist ein guter Punkt.
Genau. Was halt einfach wichtig ist, sage ich das jetzt, weil mein Ego, weil ich Recht haben muss und mir selber nicht eingestehen möchte, dass ich handle. Ich habe den Thought verloren.
Ich spring mal kurz rein und vielleicht kommst du dann zurück.
Genau.
Ich beobachte mich selber dabei ganz oft, wenn ich durch Social Media scrolle, und ich habe ja nur noch Instagram eigentlich, dass mein erster Impuls oft ist, was Kritisches zu posten. Also ich sehe ein Foto und das Erste, was mir einfällt, ist eine Kritik oder ein böser Spruch oder irgendwas Hämisches. Und ich verkneif's mir natürlich, weil ich dieser Mensch auch nicht mehr sein will und weil ich weiß, dass es eigentlich nicht das ist, was ich wirklich sagen will. Aber diese Art von Konditionierung, ne, die haben wir alle. Das Erste, was wir sein möchten, sind Kritiker. Und das Erste, was wir anbringen möchten, ist irgendwie die Illusion, uns selber oder anderen Leuten zu erwecken, dass wir es besser wissen oder dass wir es irgendwie besser verstanden haben. Ja. Und eben diesen Impuls, bei sich selber, sich den bewusst zu machen und auch einfach mal innezuhalten und nicht jeden dummen Kommentar und jede Kritik immer rauszuschießen. Die Welt kann gut ohne leben.
Genau, das wollte ich sagen. Das Ego will ja immer Recht haben, man will ja immer der Größere sein, man muss immer über dem anderen stehen, und da macht man ganz oft Leute runter, und dann muss man sich einfach, mache ich die jetzt runter, weil ich Recht haben will, weil ich der Bessere sein möchte, und sich da ein bisschen zurücknehmen und zurückschrauben und zu sagen, nee, das brauche ich gar nicht. Und wenn man das manchmal hinterfragt, ich glaube, dann kann man ganz oft unangenehme Situationen vermeiden und man hat einen unglaublich großen Schatz an Erfahrungen, den man rausbringt. Ja.
Und ich sage bei meinem, ich kriege ja auch ganz oft dämliche Nachrichten oder Kommentare bei meinem Instagram oder so. Ich sage dann immer, wenn ihr nichts Nettes zu sagen habt, dann sagt doch einfach gar nichts. Lasst doch einfach sein. Musst doch auch nicht jeder alles gut finden, was man macht. Sag einfach gar nichts. Sag was Nettes oder sag gar nichts.
Und es ist auch mal die Intention, wenn man etwas sagt. Wenn jemand was rausgibt, man soll nicht immer gleich das Negative sehen. Hey, wenn wir auch irgendetwas sagen und dann sagen die Leute, ihr habt gesagt oder so. Es kommt auch immer darauf an, wie man es selber hört, glaube ich. Also wenn ich schon rangehe an etwas und denke, die wollen mir was Böses, die wollen mir was Böses. Aber ich habe es von einem Platz aus Liebe gesagt. Aber es kommt dann sozusagen rüber, weil ich irgendwie negativ drauf bin, der will aber und so weiter. Da, glaube ich, würde ich an die junge Generation, an mich selber, passiert das auch oftmals, da einfach sagen, da ein bisschen vorsichtiger da drauf. Ja. Zu gehen. Okay, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Das war schön, ihr Süße.
Es war sehr deep, es war sehr schön.
Wir machen am Schluss immer noch so eine Info, wo man uns denn folgen kann. Liebe Barbie, wo kann man dich denn sehen? Wo kann man dir denn folgen? Was kann man denn machen, um dich in seinem Leben näher zu haben?
Ja, wo gibt's dein Merch? Alles. Schieß alles raus.
Schieß alles raus.
Okay. Also es gibt mich bei Instagram, Barbie Breakout, es gibt mich bei YouTube, The Barbie Breakout, und es gibt barbiebreakout.com, da gibt es wunderschöne T-Shirts und Hoodies und ich glaube auch schon Autogrammkarten, oder die kommen noch, die man dann kaufen kann, sobald
toll.
Man
hast du gerade so ein tolles Shirt an, ich finde das sehr schön.
Yeah.
Sehr schön, yeah. Mag ich sehr.
Same. Danke.
Und uns kann man natürlich folgen unter @stadtlandschwul bei Facebook und bei Instagrams. Mir privat bei unter FKFBRLN.
Und mir kann man folgen bei Instagram unter Paarout. Und dann sagen wir alle drei gemeinsam Tschüss.
Der Podcast. Stadtland.